Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
Initiiert wurde das Ganze eigentlich von der Bibi.
Guten Tag.
Hi, weil du bist der größte Anhänger von Mordfällen und Thrillern, den ich kenne.
Das hört sich sehr verwerflich an, aber ja, so kann man das wohl verkürzt sagen.
Weil da einfach eine gewisse Faszination dahinter steckt, muss man sagen.
Absolut.
Und die Missy und mich hast du einfach so ein bisschen angesteckt.
Ich habe euch angesteckt. Ich habe euch einfach so lange damit vollgequatscht, bis wir jetzt hier gelandet sind.
Aber es ist ja auch einfach ein spannendes Thema und es sind interessante Stories und sowas hörst du nicht jeden Tag.
Nee. Und es hat doch immer irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, man will es eigentlich gar nicht wissen, aber dann doch irgendwie schon. Ja, außer man ist so morbide wie ich und man ist dann geiert immer auf solche Geschichten. Nee, aber ich glaube, generell ist alles, was irgendwie böse oder unheimlich ist, fasziniert doch die Menschen. Schon immer.
Und da ist der Knackpunkt. Warum eigentlich? Wieso sind wir so scharf darauf, uns zu gruseln?
Missy?
Ach du, es kommt immer drauf an. Ich möchte das halt gern freiwillig, dass ich sage, okay, ich bin in der Stimmung, ich schaue mir einen Film an oder ich gehe ins Kino, wenn ich halt Bock drauf habe. Also ich bin jetzt nicht scharf drauf, wenn ich draußen unterwegs bin, abends im Dunkeln, dass da jetzt
das
jemand
kommt. Scharf drauf.
Nee. Also würdest du nachts nicht über den Friedhof schlendern?
Vielleicht zu zweit, alleine nicht.
Okay, verstehe.
Zu zweit wäre eine Alternative.
Ich glaube, das hat einfach mit Abhärtung zu tun. Ich glaube, dass das alles, wovor wir uns fürchten, dass wir versuchen, uns dem bewusst ein bisschen auszusetzen und zu stellen, damit wir uns nicht mehr so davor fürchten.
Ja, das ist eine ganz gute Theorie eigentlich, ne?
Mhm, so wie halt an Halloween.
Du konfrontierst dich.
Genau, an Halloween verkleiden wir uns ja auch als unheimliche Gestalten und so weiter. Einfach, um dem auch so entgegenzutreten.
Viele müssen sich auch gar nicht verkleiden.
Aber wieso schaust du mich dabei so an?
Nein. Aber nochmal zu deiner Aussage mit dem Friedhof. Wart ihr denn nachts schon mal auf dem Friedhof?
Natürlich.
Ehrlich?
Ich hab neben dem Friedhof gewohnt.
Ja. Das war das Erste, was ich bei dir gesagt habe, als ich auf den Balkon gegangen bin. Oh, guck an, wie romantisch. Es ist abends und man sieht die Grabkerzen leuchten. Ich fand das wirklich schön.
Aber ich habe aber auch einen anderen Bezug zu Friedhöfen, muss ich sagen. Ich finde immer, alle sagen, ja, das ist so unheimlich. Stimmt überhaupt nicht. Habt ihr schon mal Friedhöfe beobachtet? Die Leute gehen da mit so viel Liebe hin. Das ist unglaublich, mit so viel Mühe. Und für mich hat es gar nichts Unheimliches, sondern es ist einfach ein Ort, wo man halt um die Leute trauert, die man verloren hat.
Ungefährlich sind ja meist die, die noch am Leben sind, ne?
Ja, vor denen muss man am meisten Angst haben, das stimmt.
So schaut's aus, das wird heute auch noch Thema sein.
Unbedingt. Über was werden wir denn heute alles so reden? Also wie bereit seid ihr denn? Wie tief wollen wir denn eintauchen?
Ja, gib uns die Vollen.
Wir sind bereit, Baby.
Okay.
Ja, ich habe mich ultra darauf vorbereitet. Guck mal, ich habe mir ein Bierchen bereitgestellt.
Nicht nur du.
Und Missy hat mir Popcorn mitgebracht.
Oh, ihr seid super vorbereitet für alle Geschichten.
Aber nicht irgendein Popcorn, ja? Musst schon sagen, welches.
Ja, jetzt hier kein
aber
Product Placement.
Product Placement meine ich. Aber ich sag sweet and salty.
Genau. Süß und salzig, wie wir.
Ja.
Schön.
Nee, aber bist du salzig, ja?
Manchmal.
Wir finden es jetzt raus. Wir gehen da jetzt in die Materie. So, jetzt sag mal, guckt ihr denn Horrorfilme?
Ja, schon.
Ich denke auch, ja.
Ihr denkt auch. Bei mir läuft ja wirklich jeden Tag zu Hause irgendwas Gruseliges.
Was schaust du aktuell?
Ich gucke mir ganz, ganz, ganz viel True Crime Sachen an. Aktuell hänge ich gerade wieder bei Netflix bei dem Staircase. Bei dieser Mini-Doku-Serie. Es geht schon so weit, dass wirklich, wenn mein Freund nach Hause kommt, hat er letztens gemeint, muss denn bei uns immer zu Hause Mord und Totschlag laufen? Können wir uns nicht mal was Schönes angucken? Ich finde es aber wirklich spannend. Aber so based on a true story Geschichten, so Filme, catchen
die
euch?
So, warte mal, ich habe da was.
The following is based on a true story.
Mommy, do you see it?
So was meinst
du? Ja, genau. Nie irgendwie was? Und das hat euch dann interessiert und dann habt ihr gegoogelt und recherchiert?
jetzt muss ich mal kurz überlegen, habe ich einen, ich gucke meistens immer Zombie-Filme und die sind selten based on a true story.
Aber da gibt 2020 noch zwei Monate, du.
Beschreiß nicht.
Insofern fällt mir gerade tatsächlich, was habe ich denn gesehen, was,
kennt ihr den Exorzismus der Emily Rose?
Ja, ein Klassiker.
Ja, Klassiker, aber ist halt,
ich weiß gar nicht, ob
based on a true story in Germany. Ja.
Nein.
Ja doch, der Exorzismus der Anneliese Michel aus Rosenheim.
Aus Rosenheim, aus so nah gleich.
Ja, ja. Da gibt es sogar Original-Tonaufnahmen. Das ist richtig unheimlich. Die hat wirklich in ganz unterschiedlichen Sprachen gesprochen, die sie nie gelernt hat. Also der Film ist natürlich wieder total drüber, wie immer mit Hollywood so. Aber super unheimlicher Film. Ich glaube, ich weiß nicht, war 16 oder 17, als ich mir den angeguckt habe. Und ich habe 2 Wochen lang so schlecht geschlafen und bin immer zu dieser verfluchten 3-Uhr-Stunde nachts wach geworden, weil das in dem Film ja auch vorkommt. Das ist ja die Verspottung der heiligen Dreifaltigkeit, ist ja, dass Dämonen um 3 Uhr nachts richtig Gas geben, ne?
Mhm.
Und ich bin immer in diesen 2 Wochen um 3 Uhr nachts wach geworden.
Oh nee,
hart. Wirklich. Und kennt ihr das, wenn ihr im Bett liegt und euch gar nicht bewegen wollt und dann, kennt ihr das?
Ja, natürlich.
Noch aus meinem, ich habe viel zu früh, ich kann dir nicht mehr sagen, in welchem Alter, irgendwo zwischen 7 und 12, viel zu früh Friedhof der Kuscheltiere gesehen.
Oh Gott, ja.
Und wochenlang habe ich geträumt, meine Katze und meine Mama verfolgen mich als Zombies. Also
sind wir wieder bei den Zombies, die sind hängen geblieben.
Ja, vielleicht kommt daher. Deswegen siehst du, schaue ich so gerne Zombie-Filme an,
Kindheitserinnerungen.
Nein, um mich abzuhärten gegen wahrscheinlich das, was mir als Kind Angst gemacht hat. So wie Batman. Der fällt, kennt ihr die Geschichte von Batman?
Mhm.
Der fällt ja in die Fledermaushöhle und später, als er älter wird, wird eben gesagt, ja, tritt als was Beängstigendes auf und er wählt die Fledermaus. Daher Batman.
Ja, vor der größten Urangst, ne?
Ja. Mhm. Aber ich glaube, es hat jeder als Kind so eine Erinnerung oder sowas durchlebt, das bis heute hängen geblieben ist, gerade jetzt auch was Filme angeht. Bei mir zum Beispiel, ich weiß noch, da war ich 12 und habe damals bei einer Schulfreundin übernachtet und die Eltern, die waren am Wochenende weg und wir haben uns dann auch im Dunkeln im Wohnzimmer, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, angeschaut. Und damals natürlich ganz groß mit Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Buffy. Und ich hatte so Angst und meine Klassenkameradin, die hatte oben im Dachgeschoss ihr Zimmer. Und das Bad, oder besser gesagt die Toilette, war halt ein Stockwerk drunter. Und ich weiß noch, wie die anderen Mädels dann halt alle geschlafen haben. Und ich lag in dem Bett und hatte so Schiss und bin die ganze Nacht nicht auf Toilette, weil ich mich nicht allein getraut habe.
Man ist dann auch so wie versteinert.
Ja.
Das ist, man liegt da und man traut sich gar nicht bewegen. Das ist genau dieser Effekt, wenn der Fuß über die Bettkante rausgeht.
Ja, genau.
Aber habt ihr das heute noch, ganz ehrlich? Gibt es heute noch irgendeinen Film, der das mit euch macht?
Weißt du, vor welchem Film ich richtig Angst hatte? Da kam vor 2 Jahren raus mein erster Film mit 7. Vielleicht habe ich deswegen so einen leichten.
Warte mal, das hieß ja, dass du vor 2 Jahren 7 warst.
Ja, ja, genau so ungefähr. Jetzt. Nee, aber wisst ihr, dass an Weihnachten ist die Zeit, auf den ganzen Kanälen, die jetzt nicht so Primetime sind und nicht so die Hauptsender sind, laufen an Weihnachten immer Horrorfilme. Immer. Müsst ihr mal gucken. Es laufen immer ab 22 Uhr die krassesten Horrorfilme an Weihnachten. Und bei mir war das damals so...
Sissi.
Ja, das ist wirklich gruselig.
Also wie war es damals bei dir?
Bei mir war das damals so 7 oder 8. Und wir waren immer nach der Bescherung noch bei meinen Großeltern. Und ich habe mich in das dritte Zimmer weggeschlichen in deren Wohnung und habe Fernsehen geguckt. Weil ich durfte immer an Weihnachten länger aufbleiben. Und dann wisst ihr, was da lief? The Shining von Stephen King. Und das war mein erster Horrorfilm.
Eieiei.
Und kennt ihr diese Szene mit dieser blöden Wasserleiche in dieser Badewanne? Jeder, der diesen Film gesehen hat, ist ein Klassiker, Kult. Und der macht diese Türe auf und es geht so ganz langsam liegend aus dieser Badewanne diese Wasserleiche und die schiebt dann noch so diesen Vorhang, diesen Badevorhang zur Seite. Und das war als Kind, das war das schlimmste Monster, das es gab. Das war einfach eine Wasserleiche.
Ja, aber das macht doch die Musik, musst mal drauf achten bei Shining.
Ja, das ist großartig, Stephen King.
Ja.
Also, ne? Und vor 2 Jahren kam Dr. Sleep raus. Und das war quasi die Side-Story dazu. Also gab es auch ein Buch von Stephen King. Und ich wusste, dass diese Leiche wiederkommen wird, diese Wasserleiche, weil die quasi diese kompletten Charaktere, die Geister, die Monster, alles, haben die quasi wieder in dieses Remake, ist es eigentlich nicht, aber in diese Fortsetzung oder Vorgeschichte quasi gepackt.
Ein Prequel.
sozusagen, aber es war alles sehr vermischt. War ein großer, grandioser Film. Und ich saß wirklich im Kino mit 30 Jahren und dachte mir so, nein, bitte nicht das Wasserland. Ach, Conny. Und ich saß wirklich im Kino und das passiert so gut wie nie, weil ich gucke mir wirklich jeden Scheiß an. Mhm. Und ich hatte die Hände vor den Augen und habe ganz, ganz schlimm geschwitzt, weil ich mir dachte, oh Gott, hoffentlich ist die nicht noch genauso schlimm wie damals. Aber Spoiler, nee, war
ja, das meine ich. Aber dann muss ich mir den Film wirklich mal angucken, weil ich glaube nicht, dass es heute noch einen Film gibt, wo man tatsächlich da sitzt und spontan losschreit, weil man sich so erschreckt.
Diese Jumpscares halt einfach, ne? Also wenn es dich, also wenn Szenen darauf ausgelegt sind, dass was ganz schnell passiert und
aber
dass
selbst du die spürt man doch jetzt vorher schon. Du merkst es an der Musik, du merkst, ob die Musik ausfällt und so weiter. Dann weißt du schon, was jetzt passiert und dann erschrickst du gar nicht mehr.
Missy, wir gucken
oft,
uns jetzt dann
aber nicht immer
mit Tina einen Film an und dann will ich mal sehen, wie cool sie bleiben.
Wo man mich tatsächlich kriegt, ist mit Spielen zum Beispiel. So Horror.
Beim Gaming, genau, wenn dann irgendwas ist und dann gerade am besten noch der Controller, das so ein bisschen vibriert, dann...
Ja, weil, oder wenn du am Computer sitzt und du bist gerade voll konzentriert auf deine Mission, also du bist gerade in diesem Spiel konzentriert und dann kommt was von der Seite und packt dich, dann quietsche ich auch.
Das kann ich gar nicht spielen.
Ja?
Mhm. Hast du Schiss?
Richtig schlimm. Ich habe mir vor 3 Jahren für die PlayStation, ich weiß gar nicht mehr, wie es geheißen
hat. Silent Hill?
Ist ja auch egal, aber die erste Szene war, du wirst in so einem Schlachthaus wach. Und da war es so, ja. Und du hast nur immer dieses Kettensägengeräusch gehört aus der Ferne. Und dann kam da so ein Mutant, so ähnlich über Resident Evil, der dich immer versucht hat, umzubringen. Und du musstest quasi so questmäßig an dem vorbeischleichen und warten, bis der in die andere Ecke geht, damit du dann wieder vorbeihuschen kannst. Und ich war genau dasselbe, wie wenn du nachts im Bett liegst. Ich war so geschockt und hatte so viel Angst, ich konnte nichts mehr machen. Und sobald dieser blöde Controller das Vibrieren angefangen hat, habe ich das Ding in die Ecke geschmissen. Und mein Freund so, so funktioniert das nicht, so kommst du nicht weiter.
Aber reingespielt oder mit einer Virtual Reality
Brille? Nur reingespielt.
Hat schon gereicht.
Ja.
Das ist auch, also Spiel ist echt eine ganz andere Nummer als Film.
Ich verstehe es aber nicht, weil ich lasse mich ja gerne erschrecken. Ich gehe ja in Häuser und bezahle dafür, dass man mich erschreckt.
Das stimmt. Es ist eigentlich total paradox, dass du dann bei Spielen die
Nerven verlierst. Da ist man so auf sich alleine gestellt.
Weil du diese Konzentration hast, dieses, ich muss meine Mission erfüllen und wenn das, du konzentrierst dich nicht darauf, wann kann was passieren, wann werde ich erschreckt oder bist nicht irgendwie schon darauf vorbereitet, sondern eigentlich ist dein Kopf wo ganz anders und dann erwischt man dich.
Ja, ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich finde es gruselig. Missy, was für ein Spiel hast du gespielt?
Alles verdrängt, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, das war bei einem Kumpel. Aber ich fand es auch nicht gut. Ich habe dann relativ schnell den Controller wieder abgegeben. Aber bei mir braucht es ja auch nicht viel. Ich bin so schreckhaft. Also wenn nur jemand langsam um die Ecke kommt und ich damit nicht rechne, fange ich schon das Schreien
aber
an.
Aber weißt du, Tina, dass ich Missy tatsächlich letztes Mal in einen Horrorfilm geschleppt habe?
Stimmt.
Welcher Horrorfilm?
Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Da warst du nicht da.
Da war ich im Urlaub.
Dieses Filmfestival war
Fantasy Filmfestival in Nürnberg. Ja.
Erzählt mir mehr.
Und wir haben uns Goreman angeguckt.
Ja, genau, so saßen wir im Kino. Was hatten wir? Du hattest Nachos? Ich hatte Popcorn.
Ja, und wir haben alles ganz schwesterlich geteilt.
Ja, und ich meinte noch davon, ich weiß nicht, doch, komm. Dann habe ich gesagt, du weißt, gib mir ein paar Minuten, ich überlege. Und dann sage ich dir nochmal Bescheid.
Reden wir jetzt noch über das Essen oder reden wir über den Film?
Ah. Und eine halbe Stunde später kam dann Bibi und meinte, ich habe jetzt ein Ticket gekauft. Ich so, okay, ich gehe mit.
Gleich festgenagelt.
Ist mir gar nicht viel übrig geblieben. Aber
so muss man das mit der Missy machen.
Ja. Er war richtig amüsant, der Film. Einmal bin ich erschrocken. Ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen.
Ihr seid in einen Horrorfilm gegangen, der war richtig amüsant.
Es war amüsant, weil es leicht trashig.
Es war eine Horrorkomödie.
Ja, genau.
Und es war quasi so ein außerirdisches Wesen, das nur dafür geschaffen war, Welten zu vernichten und Menschen ganz brutal oder Lebewesen ganz brutal zu vernichten. Und jetzt guck, wie sie lacht.
Und am Anfang, das waren 2 Geschwister und der Junge war immer so ein bisschen ruhiger und das Mädchen halt super frech. Und haben die sich nicht immer ein bisschen gekloppt am Anfang?
Das war ein totaler Bully, das Mädchen. Ich hätte ihn immer total gemobbt.
Und dann haben sie im Garten so einen roten Stein gefunden und das war aber letztendlich wie so eine Art Herz von diesem außer...
Na, das war das Ding, das ihn kontrolliert hat.
Ja, oder so. Und sie hatte das halt immer einstecken und dementsprechend hat das Ding alles gemacht, was das Mädchen halt wollte. Und dann kam nochmal ein Freund von ihr dazu und dieses Ding hat den doch dann verwandelt.
Genau, und es war einfach so ein Fleischklops mit Augen.
Wie so ein überdimensionales Gehirn. Ja, also, aber es war nicht.
Aber sonst war alles halt super Splatter.
Alien und Fluch der Karibik.
Sonst war alles super Splattermäßig. Also du hast Köpfe abreißen sehen, du hast Tonnen an Blut durch die Gegend spritzen sehen.
Und Quentin Tarantino ist anscheinend auch mitbeteiligt.
Ja, so hätte man das vermuten können.
Aber es ist schön, ich finde, sowas sollte öfters im Kino laufen. Hat Spaß gemacht.
Ja, und du hast es aber auch am Publikum schon gemerkt. Also es gibt ja so ein typisches...
Freaks?
Nein, nein, dann wäre ich ja auch einer.
Und ich auch, ich war ja auch drin.
Ja, ich habe dich mitgeschleift. nee, aber man hat es schon gemerkt, also dass die Fan-Community oder die Leute, die da waren, auf jeden Fall schon sehr dem Horror-Genre zugetan sind.
Ja, du hast es gemerkt und die waren auch alle begeistert.
Ja, war cool.
Das nächste Mal gehen wir zu dritt.
Genau, ja.
Ja.
Aber, Mädels, es ist mir jetzt fast noch ein bisschen zu witzig, ne? Ich würde an dieser Stelle jetzt mal gerne einen Disclaimer setzen.
Mhm.
Weil über alles, was wir jetzt dann sprechen werden, ist vielleicht nicht mehr so lustig.
Das heißt, wir werden jetzt ernst?
Wir werden ernst und wir werden jetzt USK 18.
Schau an.
Dann und ab.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was kommt.
So, wisst ihr Bescheid.
Erzähl, Baby.
Na, ich erzähle jetzt noch gar nichts, meine Lieben, weil ich nämlich gehört habe, dass ihr zwei, ihr kamt nämlich separat zu mir, weil ich hier ja die Horrorbeauftragte bin, und habt mir beide erzählt, dass ihr so Stories habt, die man, ja, die hat man gehört und das ist passiert und es ist creepy und es ist spannend und die würde ich jetzt ganz gerne mal hören.
Meine Lieblings-Urban-Legend. Willst du anfangen, Missy, oder soll ich?
Dann fange ich doch mal an.
Ja.
Ja, es geht um eine junge Frau. Ich muss anfangen, die Story hat mir tatsächlich meine Physiotherapeutin erzählt und meinte, du, ich habe in der Stadt eine Verwandte und die hat es von einer Freundin halt über 5 Ecken. Und sie konnte mir nicht genau sagen, wem das passiert ist, aber es geht um eine junge Frau, so in unserem Alter, um die 30 rum. Und die hat sich ganz klassisch übers Online-Dating mit einem Typen verabredet, der einen ganz netten Eindruck gemacht hat. Waren dann ein bisschen unterwegs, hatten einen wunderschönen Tag und haben sich dann aber letztendlich abends verabschiedet. So. Mhm. Er hat auch in einer anderen Stadt gewohnt und meinte dann, hey, ich muss meinen Zug bekommen. Und haben sich schon für ein zweites Date verabredet. Also war alles in Ordnung. Und sie war kaum ein paar Minuten zu Hause und dann hat er sich nochmal bei ihr gemeldet, hat angerufen und meinte, du, mein Zug, der kommt nicht und es fährt keiner mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Könnte ich nicht zu dir kommen? Und dann war sie am Anfang so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ne, weil
würde ja jeder so machen.
Genau,
ne?
Ist nicht ohne, weil es ja letztendlich doch ein fremder Mann ist. Und dachte, Mensch, der war so nett und der war auch gar nicht aufdringlich. Der kann zu mir kommen. Und hatten dann zu Hause noch einen schönen Abend. Und trotz allem wollte sie, dass er auf der Couch schläft, hat ihm dann alles vorbereitet. Und ist zu sich ins Schlafzimmer und hat zum allerersten Mal, also sie hat es davor noch nie gemacht, die Schlafzimmertür von innen zugesperrt.
Mhm.
Warum auch immer.
Und schon so ein richtiges Gefühl.
Manchmal, ja.
Macht ihr das sonst nie?
Nö. Man schläft.
Du wirklich? Wenn ich zu Hause alleine bin, schläfe ich. Ich gucke Horrorfilme. Ja, natürlich sperre ich zu.
Schau an. Habe ich noch nie gemacht.
Ich auch noch nie.
Auf jeden Fall hat sie sich in ihrem Schlafzimmer eingesperrt. Hat ganz normal geschlafen und irgendwann nachts wird sie wach, weil es an ihrer Tür klopft. Und das war dann eben der Typ und meinte, hey, mach mal auf, ich muss mit dir reden. Und sie ist so ganz knaschig und genervt von ihrem Bett aus. Was ist denn los jetzt, lass mich. Ja, komm mal, ich muss dir was zeigen, bitte komm raus. Und hat die ganze Zeit rumgenörgelt. Und das wurde ihr dann einfach zu doof, weil er keine Ruhe gegeben hat. Und hat dann letztendlich auch gemeint, du weißt was, wenn du jetzt keine Ruhe gibst, dann kannst du gehen. Und er, nein, ich gehe nicht, ich komm jetzt raus. Und hat sie gesagt, ich rufe die Bullen. So, fertig aus. Hat dann tatsächlich auch bei der Polizei angerufen und ein paar Minuten später, so 20 Minuten, was ja letztendlich auch lang ist, wenn
Notfall ist. Ja, wenn du in einer Situation bist, auf jeden Fall.
Hat dann halt bei ihr geklopft an der Schlafzimmertür und meinten, hey, Polizei, ne, kommst du raus? Und letztendlich war es so, dass die Haustür offen stand, also der Typ muss abgehauen sein. Und sie ist raus, war natürlich völlig irritiert und auch verängstigt. Das ist ja auch eine üble Situation.
Mhm.
Und die Beamten meinten dann, okay, bitte erschrecken Sie nicht. Wir zeigen Ihnen jetzt was in Ihre Küche. Und
oh Gott, was kommt jetzt?
Ja, ist nicht ohne. Das Ende vom Lied war, die ist dann mit dem Polizisten in ihre Küche. Und ich weiß nicht, habt ihr Dexter gesehen, die Serie?
Mhm. Ich glaube, ich habe mal Ausschnitte daraus gesehen. Ich kann es jetzt nicht mehr.
Also schwant Böses.
Ist ja ein Serienmörder auch. Und der hat dann immer alles, bevor er seine Opfer umgebracht hat, hat er immer alles mit Planen ausgelegt und so weiter. Und dieser Typ eben hat genau das in ihrer Küche gemacht. Also es waren überall Folien und Papiere verteilt. Und oben auf der Küchenfläche waren ihre ganzen Messer schön fein säuberlich nebeneinander angereiht. Und der hat halt, wo ich mir denke, stellt euch mal vor, ihr seid in dieser Situation, ihr habt ein Date mit einem und denkt, okay, der könnte ganz nett sein, vielleicht entwickelt sich da was. Und letztendlich wollte der dich einfach umbringen.
Da kriegst du einen Schaden für dein Leben.
Ja, vor allem aber überleg doch mal, wenn der danach klopft. Ich wollte gerade sagen, du denkst doch nicht, dass der dich du denkst doch an andere Dinge, was der jetzt von dir will.
Ja, zum Beispiel.
Und jetzt stell dir mal vor, die wäre darauf eingegangen.
Ja.
Er hätte ja auch
dann
behaupten
nicht
können,
mehr
das
da.
Ist Notfall, komm doch mal bitte da. Boah, was da alles passieren hätte können.
Und das Krasse ist aber, ich wollte die Geschichte vor einer Woche, da war ich wo eingeladen und wollte das halt ein bisschen erzählen, weil es ist einfach passiert jetzt nicht jeden Tag, sagen wir es mal so. Und die andere Bekannte meinte dann, stopp, Moment, geht die Story so und so aus? Und ich so, ja. Ja, die kenne ich auch. Und sie wohnt halt ungefähr so eine Stunde von hier entfernt. Und das finde ich jetzt halt echt creepy, weil ich habe es über 5 Ecken erfahren und sie auch. Also es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass es tatsächlich passiert ist.
Ja, aber genau so ist es ja mit diesen Urban Legends.
Ja, aber wie gruselig ist das denn? Also es ist ja nicht ein
Film. Ja,
vor allem,
wenn es eben in der Ecke ist, in der du wohnst. Also es ist ja immer was anderes, wenn jemand erzählt, ja, in, keine Ahnung, Alaska oder was weiß ich.
Zum Beispiel, ja.
Aber wenn du das hier aus der Umgebung hörst, also der Typ wurde dann ja wahrscheinlich auch nie gefasst.
Da habe ich gar keine Infos zu.
Naja, weil man ja auch nicht weiß, wer er dann ist. Also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass er sich auf diesem Datingportal nicht als derjenige ausgegeben hat, der er wirklich ist.
Krieg ich gleich Schluck auf.
Nee, aber ist das nicht übel? Aber wie du schon gesagt hast, die muss geschädigt sein für ihr komplettes Dating-Life.
Ja, würdet ihr ausziehen? Ich würde sofort ausziehen.
Auch.
Nein, ausziehen würde ich jetzt nicht.
Der weiß doch schon, wo du wohnst.
Ja, aber das weiß der doch von 100.000 anderen Mädels auch, die er beobachtet. Und im Gegenteil, bei mir wird das nicht nochmal dort versuchen, weil er weiß ja zum einen, ich habe nicht aufgemacht und zum zweiten, jetzt wo ich genau weiß, was der da geplant hat, mache ich mit Sicherheit nicht nochmal auf.
Ja, aber der könnte, also
da bist du aber hart im Leben.
Auflauern.
Ja.
Also oft ist es ja so, und das weiß ich jetzt, weil ich wirklich viel darüber lese und angucke, dass du gerade Männer in solchen Situationen ja unfassbar reizen kannst, wenn die nicht bekommen, was die wollen.
Gut, dann gehe ich in Zukunft jedes Mal mit einem Messer an die Tür. Also das wäre meine Lösung, das meine ich ganz ernst.
Ja, aber wie gesagt, wenn der weiß, wo du wohnst, weiß der mit Sicherheit, wo dein Auto steht, wann du zur Arbeit fährst.
Und da kannst du einfach die Straße entlang laufen, der kommt von hinten, der hält dir ein Tuch mit einem Mittel oder irgendwas vorne an die Nase, du bist ohnmächtig und das war's.
Ja.
Gerade jetzt zu der Jahreszeit, wenn es früh dunkel wird.
Ganz creepy.
Ja, ich glaube, da wird man schon ein bisschen paranoid, das stimmt. Das kann einem ganz schön das Leben ruinieren. Aber wie ihr sagt, er weiß doch dann auch, wo ich arbeite, wo mein Auto steht und so weiter. Was bringt mir denn dann das Umziehen? Dann kann ich auch gleich meinen Job kündigen und mich hier in
Zeugenschutzprogramm. Aber ich glaube, ganz ehrlich, bei der Gesetzesregelung würde wahrscheinlich niemand etwas machen.
Ja, leider.
Das ist leider die traurige Wahrheit. Gab es auch schon so viele Fälle. Also auch ein Stalker. Es muss ja immer erst was passieren, bevor was gemacht wird.
Ja, oft wird einem ja gar nicht geglaubt.
Genau.
Und was ist bei dir? Hat es auch was mit Dating zu tun?
Nein, nicht direkt. Die Geschichte kenne ich von einem ehemaligen Arbeitskollegen. Und dessen engere Freundin, die hat eine Schlange. Die hat sie schon ihr ganzes Leben lang, also die Schlange, das ganze Leben der Schlange lang, von klein auf sozusagen großgezogen, das ist ihr ein und alles. Und eines Tages kommt er zu ihr und sie macht die Tür auf und weint ganz, ganz bitterlich. Die Schlange ist weg. Was war passiert? Ja, traurige Geschichte. Tut mir leid, ich kenne das Ende der Geschichte, deswegen. Gut, also traurige Geschichte. Die Schlange, die sonst überall, die durfte immer in der ganzen Wohnung rumkriechen. Ne? Mhm. Also auch wenn die mal zusammengesessen waren, dann war die einfach oben mal runtergehangen.
Hast und ist auf so die Schulter Baum und so weiter. Und in der Wohnung wahrscheinlich, wie so Katzenfreaks, die einfach die komplette Wohnung mitkratzen.
Die Schlange hat einfach dazugehört. Und die durfte auch im Bett bei ihr schlafen. Und die Schlange hat also neben ihr im Bett geschlafen. Und auf einmal wird sie stocksteif, streckt sich komplett aus und wird einfach steif und hart und lang.
Und dann ist sie gestorben.
Die Besitzerin hat sich ultra Sorgen gemacht, natürlich sofort, ob das vielleicht irgendeine Art epileptischer Anfall ist oder was die Schlange hat und so weiter, und ist da eben zu ihrem Schlangendoktor-Spezialisten, erzählt die Geschichte und sagt, oh Mann, und meine Schlange und hier,
na klar, du
machst was dir Sorgen. Ist, wenn es wieder passiert und ist ja ihr Baby, ne?
Ja.
Und dann sagt er, sie wissen sie, was die Schlange gemacht hat? Die hat sie vermessen. Die wollte gucken, ob sie passen. Stellt euch mal vor, die Schlange hätte festgestellt in dieser Nacht, ja, ich bin lang genug, ich kann die verschlucken.
Hat die als Opfer dann angesehen?
Mhm.
Ihr eigenes Frauchen sozusagen.
Ihr eigenes Frauchen. Und wenn eine Schlange wohl mal so reagiert hat und deswegen hat sie geweint, sie musste die Schlange dann abgeben.
Was eine treulose Tomate, diese Schlange.
Ja. Und sie hat furchtbar gelitten, weil die Schlange natürlich weg musste, weil, so hat ihr das der wohl auch erklärt, dieser Spezialist, wenn die einmal Menschen als Opfer sehen, dann tun sie das immer wieder.
Dann haben die quasi Blut geleckt.
Ja, Blut geleckt hat sie ja noch gar nicht, aber,
ja, aber wenn im übertragenen Sinne.
Genau, also dann musste sie eben in eine spezielle Einrichtung, wo sie eben nicht mit Menschen kuschelt.
Schlangenfresser.
Aber habe ich das richtig verstanden? Die hat geschlafen, ist wach geworden und hat es dann mitbekommen.
Dass genau.
Jetzt stellt euch mal vor, die hätte durchgeschlafen und hätte das nicht gesehen, dann würde sie mitten in der Nacht aufwachen und dann wäre wahrscheinlich zum einen, hätte sie sich wahrscheinlich erwürgt.
Würgen die dann?
Weiß ich, keine Ahnung.
Die hätte sie tot gewürgt und hätte sie dann im Ganzen verschluckt.
Ja, aber geht sowas?
Ja, die hebeln ja ihren Unterkiefer.
Ja, ich weiß schon, aber das ist ja wirklich ein...
Ja, ihr müsst also mal, guckt mal tatsächlich, es gibt da ja ganz viele Videos, was Schlangen so alles verschlucken im Ganzen.
Ich glaube, wir haben alle schon mal so ein Bild gesehen von so einer Kuh in der Schlange oder so.
Mhm. Das ist
so
krass. Ich war letztes Jahr im Tiergarten und bin da so ein bisschen den Berg hochgelaufen. Und da waren dann auch ein paar ältere Männer an der Ecke gestanden und haben halt ins Gebüsch geschaut. Was haben die denn jetzt für ein Problem? Da war ja gar nichts so. Und da war auch eine, ich kenne mich nicht mit Schlangen aus, Ringelnatter. Wie?
So war das so eine graue?
Na, so braun, so ungefähr 30, 40 Zentimeter sowas.
Könnte dann auch eine Blindschleiche sein.
Und die war halt da und hat gerade den so einen Frosch verschlungen. Und das hast du halt ganz langsam gesehen und die Männer, die Besucher, die halt dort waren, die waren vielleicht so 50, 60, standen alle da und haben sich dran aufgegeilt und haben Fotos gemacht, wo ich mir dachte, also muss das sein? Und ich war dann tatsächlich schon ein bisschen spießig, ich gebe es zu, habe dann beim Tiergarten halt angerufen und habe da halt gemeint, ist das normal? Ist das so okay, dass die da ist und den Frosch frisst? Und die meinte, nee, auf gar keinen Fall, die schicken jemanden hin. Aber es ist nicht schön mit anzuschauen.
Nein. Aber siehst du, da haben wir es wieder. Männer, die da stehen bleiben.
Ja, manche.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt der eine, sagt halt Sensationslust, das hat man ja auch bei Unfällen und so weiter und müssen sich das jetzt angucken und noch genauer und so weiter und die anderen schütteln den Kopf und sagen sich, Alter.
Aber es ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied und das ist ja, glaube ich, genau auch das, was hier in dem Podcast dann auf jeden Fall noch transportiert werden soll. Dass man über Sachen spricht, die einen faszinieren und auch über Mord und über Gewalt und über, also wir können ja auf ganz, ganz viele Dinge eingehen, aber dass es niemals respektlos den Opfern gegenüber sein soll oder eine Glorifizierung des Täters.
Ja.
Also dahin wollen wir ja nie, aber das ist eben genau der Unterschied. Kann ich das beobachten, weil mich das fasziniert oder stehe ich klatschend daneben und filme das?
Genau.
Und da ist, finde ich, so eine ganz, ganz feine Linie.
Mhm. Übrigens nochmal zum Thema Urban Legend zurück, weil du das gesagt hast, du hast es dann über fünf andere Ecken gehört. Der ehemalige Kollege von mir, der ist dann auch in die Bar gegangen, saß dort mit Freunden und am Tisch nebenan hat er von ein paar jungen Studenten oder so die Geschichte, seine Geschichte gehört.
Nein.
Hat sich das angefangen rumzusprechen.
Schau an.
Ja,
so, ja, geht's. So entsteht sowas.
Ja. Mhm.
Und jetzt stell dir mal vor, die Geschichte, die du uns vorher erzählt hast, hier mit den Messern, vielleicht war die in abgewandelter Form ja mal irgendwie passiert.
Weißt du? Und einer hat sich inspirieren lassen. Nein.
Nein. eher, dass es aufgepusht wird, weißt du? Am Anfang war es vielleicht so ein Messer, gar keine Folie. Es wurde dann der zweiten Person erzählt und wie stille Post.
Wie Flüsterpost. Genau, ich wollte es gerade sagen.
Es kommt halt immer irgendwie noch was dazu. Es ist so eine Mischung aus Flüsterpost und ich packe meinen Koffer. Und et voilà. Man hat eine super gruselige Geschichte und wir werden es nie erfahren. Also vielleicht weiß es ja jemand. Vielleicht kann uns ja mal jemand aufklären. Ist das passiert? Gibt es dazu noch mehr Stories?
Bist du der Täter? Dann ruf uns an.
Bitte nicht.
Nein. Aber ja, wer weiß.
Eine Mail schreiben.
Wer weiß.
Ja.
Wäre auf jeden Fall spannend, das mal aufzulösen.
Absolut.
Wir müssen jetzt nur noch eine Mailadresse dafür einrichten. Die haben wir nämlich noch nicht. creepyhour@starfm.de. Ja. Könnte man auch machen.
Absolut.
Dann kann man uns da, oder du kannst uns dann auch deine eigene Urban Legend erzählen.
Es gibt bestimmt einige, die da
was erzählen. Ich werde mich darum kümmern, dass wir so eine E-Mail-Adresse eingerichtet bekommen.
Super, Tina.
creepyhour@starfm.de.
Perfekt. Ja, okay. Also es waren schon krasse Geschichten jetzt von euch zwei. Also für das, dass ihr eigentlich so gar nichts mit Horror und Grusel. So.
Ja, möchte ich jetzt noch nicht erleben, ne?
Da, wenn ein Zombie drin vorkommt, bin ich schon mit dabei. Okay, aber Zombie ist eine super gute Überleitung, weil mir dazu jetzt nämlich sofort ein Serienkiller eingefallen ist. Man muss dazu sagen, ich beschäftige mich ja ganz viel. Also es gibt unfassbar viele Fälle, die so in den letzten 100 Jahren passiert sind von Mördern, von Serienkillern, die wirklich wert sind, dass man mal drüber spricht. Und einen Fall habe ich euch mitgebracht. Es geht jetzt zwar noch nicht um den Fall mit dem Zombie, aber wenn ihr Bock hättet, dann stelle ich euch jetzt immer einen Serienkiller vor.
Gerne.
Ja.
Ja?
Mich würde vor allem interessieren, hast du da noch die Vorgeschichte, wie der zum Serienkiller geworden ist?
Genau. Also das hätte ich alles für euch parat. Ich finde es nämlich das, super interessant.
Das fände ich nämlich spannend. Wieso wird aus einem Serienkiller ein Serienkiller? Ist das schon eine psychische Grundveranlagung? Ist das durch die Erziehung? Ja. Steckt das irgendwo in einem? Weil ich glaube, es muss schon in einem stecken, oder?
Kam es durch ein traumatisches Erlebnis? Man weiß es nicht.
Es gibt tatsächlich drei Faktoren.
Hau raus.
Die quasi dieses Grundrezept für einen Serienmörder sind. Es gibt ein Buch von James Fallon. Das Buch heißt Der Psychopath in mir. Super spannend. Der hat sich mit Hirnscans beschäftigt, weil das seine Arbeit ist, und hat mal wegen einer Studie 30, 40 Scans bekommen von Gehirnen und weiß ja nicht, zu wem das gehört, und hat darunter 12 Serienkiller gehabt. Er wusste aber nicht, wer was ist, also wer ist, woher was kommt, wusste er nicht, waren alles anonyme Scans. Ja, komisch, die 12 sind alle auf einem Stapel gelandet.
Das ist wirklich interessant, weil tatsächlich man kann psychische Krankheiten im Gehirn sehen, zum Beispiel auch Depression. Das Gehirn von jemandem, der depressiv ist, sieht anders aus als das Gehirn jetzt von jemandem, der, oder auch Spätfolgen aus dem Krieg, kannst du im Gehirn sehen. Deswegen finde ich das sehr spannend.
Genau. Und da war es ein Schaden am Frontalkortex, also das heißt vorne, quasi an der Stirn oder hinter der Stirn. Da waren es gibt ja auf diesen Scans einfach sehr viel schwarze Masse und dann helle Masse.
Genau, ja.
Dann gibt es noch den Bereich, wo die Empathie sitzt. Also es ist ja super komplex. Genau, aber er hat überall sehr, sehr große schwarze Flecken festgestellt und hat die dann als Anomalie quasi auf einen Stapel gelegt und hat gemeint, mit denen stimmt was nicht. Ja, und dann waren es alles 12 Mörder.
Wie abgefahren ist das denn?
Und es gibt so drei Faktoren, und über die spricht er eben in seinem Buch oder über die schreibt er. Hat eben mit dieser Verletzung zu tun in der Adoleszenzphase, also sprich in der Zeit, in dem sich Kinder ausprägen. Ne? Mhm. Also indem man zu dem Menschen wird, der man dann später ist.
Das heißt, es ist gar kein Scherz, wenn man sagt, der ist auf den Kopf gefallen, weil der kann zum Mörder werden.
Genau. Und das finde ich total spannend, weil man ganz, ganz viele Serienmörder, wenn man sich da mal die Geschichten ansieht, und ich habe euch eben heute auch einen mitgebracht, kommt es ganz oft vor, dass die dann sagen, ja, da bin ich von der Schaukel gefallen oder da ist mir ein Regal auf den Kopf gefallen als Kind, der andere ist vom Pferd gefallen. Super krass überschneidend. Dann immer noch schlimme Erfahrungen in der Kindheit spielen auch immer ganz schlimm mit rein. Da sind wir dann wieder bei dem Thema Batman, das du vorher hattest. Wenn mir als Kind irgendwas Schlimmes passiert, dann kann es eben sein, dass ich im Erwachsenenalter das auf andere Sachen projiziere oder auf andere Menschen und versuche, dieses Trauma somit zu überwinden.
Mhm, dass er selbst zu der machtausübenden Kraft wird, genau, und nicht mehr davor Angst zu,
genau,
haben.
Genau, also um Gottes Willen, ich will ja gar keine wissenschaftliche These abgeben oder so, aber das ist halt alles, was man quasi recherchiert hat oder was jetzt so rausgekommen ist. Und dann gibt es noch das Kriegergehen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört?
Nee, noch nie.
Das Kriegergehen
klingt aber eigentlich ziemlich cool.
Voll, ist es aber nicht. Wird nur von der Mutter mitgegeben, wenn die wenn die psychische Probleme hatte. Und es können nur Männer bekommen. Das liegt an den Chromosomen.
Also es können nur Frauen weitergeben.
Ja, richtig.
Aber es können nur Männer bekommen.
Genau. Und Kriegergehen heißt es deswegen, weil man eine ausgeprägte Aggressivität an den Tag legt. Mhm. Also das heißt so, weil zum Beispiel in Kriegsgebieten passiert das ganz oft. Du hast nämlich genau den Fall, dass sich Frauen in der Kriegszeit genau den Typen suchen, der sie beschützen kann, zum Beispiel, oder die Familie beschützen kann. Dann hast du eine Kriegssituation, also das heißt, kein Kind wächst normal auf, plus den Fakt, dass da eben ganz oft was passiert. Also das heißt, die fallen hin, wenn man auf der Flucht ist oder so. Also es
natürlich,
passieren so viele
schnell.
Faktoren. Und das ist eben nachgewiesen, dass dieses, vor allem dieses Kriegergehen in diesen Gegenden ganz stark ausgeprägt ist, wenn es da Krieg gab. Und ganz viele von diesen getesteten Mördern hatten eben alle drei Faktoren. Und deswegen sagt er, das ist eigentlich das Rezept zu einem Killer. Und das ist super spannend. Also ihr müsst euch das Buch wirklich mal anschauen. Das ist wirklich dick.
Was ich mich jetzt gerade frage, ist das auch der Grund, warum es viele männliche Serienkiller gibt? Oder sind dir da genauso viel weibliche bekannt? Oder?
Nein. Also es gibt ganz, ganz wenige Serienkillerinnen. Ganz wenige.
Weil wenn es wirklich so weitergegeben wird, dann ist das ja eigentlich fast eine Entschuldigung für die Serienkiller. Das habe ich von meiner Mama geerbt.
Kann ich gar nichts dafür.
Ja, und das ist ja auch dann wieder der nächste Punkt, dass man das ganz schnell auf Frauen schiebt. Weil das ist ja auch so ein ganz beliebtes Thema. Das ist ganz oft, also wenn ihr über Serienmörder hört, hört ihr nicht sehr oft, seine Opfer waren meist weiblich und männlich oder so, ne? Ja. Ihr hört immer nur weiblich. Und so ein Femizid ist halt einfach, das ist schon so ein Männerding.
Was ich damit auch in Verbindung bringe, zumindest hat man noch dieses Klischee im Kopf, Mutterprobleme.
Genau, Mutterkomplex, schlimme Kindheit.
Da gibt es auch ganz viele Fälle. Ich glaube, ich erzähle euch beim nächsten Mal dann so eine Geschichte, die genau auf sowas abzielt. Aber heute habe ich euch Dennis Rader mitgebracht. Habt ihr den Namen schon mal gehört?
Noch nie.
Dennis Rader.
Auch noch nie gehört.
Okay, war besser bekannt unter BTK.
Ah.
BTK. Habt ihr eine Ahnung, für was es stehen könnte? Okay, ich löse mal auf.
Nee.
Bind.
Best Top Scorer Killer.
Knapp daneben.
Nein, Bind, Torture and Kill. Also zu Deutsch fesseln, foltern, töten.
Großartig, ja.
Genau, und in dem Namen steckt schon so viel drin. Und weil du eben vorher darauf angespielt hast, ob wir auch auf die Kindheit eingehen, ich würde euch echt gerne ein bisschen was über den Mann erzählen. Geboren am 9. März 1945, ist heute 75 Jahre alt, also heißt, er lebt noch.
Ach, den gibt's noch?
Den gibt's noch, ja.
Aha.
Es ist nämlich auch noch gar nicht so lange her, dass der verhaftet wurde. Krass, oder?
Okay.
Wie weit war das weg von hier?
Kansas, Amerika. Okay. Ganz weit weg.
Ganz weit von mir wegschieben.
Ja. Okay. Kindheit von Dennis Rader. Um auf das zurückzukommen, was wir vorher hatten. Er hat mal in Interviews angegeben, dass seine Mutter in der Schwangerschaft vom Pferd gefallen ist. Mhm. Und dass er im Alter von 6 Monaten auf den Boden gefallen ist. Und zwar so hart, dass er blau angelaufen ist. Und seine Eltern sind nie mit ihm zum Arzt gegangen. Und jetzt ist die Frage, sind wir jetzt wieder dabei, Schaden am Frontalkortex?
Mhm.
Weißt du? Und er hat es selber immer als Faktor X betitelt. Also er hat immer gemeint, vielleicht hat das ja dazu geführt, dass er so abnormal ist.
Ach, schau an.
Also das finde ich immer super spannend, dass es schon in so einem frühen Stadium halt anfängt. Weil wir alle kennen das doch so, okay, ab wann ist denn ein Kind so auffällig, dass man davon ausgehen kann, dass es sich selbst oder andere verletzt? Also wann,
Tiere foltert.
Wann macht, genau, also wann kommen denn solche Faktoren hinzu, wo man noch sagt, ach, das ist halt normal oder keine Ahnung, durch die Phase gehen die Kinder doch alle mal durch. Aber ab wann ist so ein Kind einfach schon so ein Sadist, dass du das irgendwie schon ablesen kannst?
Das stimmt, weil es ist oft bei Kindern schwer zu unterscheiden, weil die aus Frust viele Sachen sagen, die sie überhaupt nicht so meinen, wie... Ich hab dich nicht mehr lieb, Mami, ich töte dich. Und das Witzige daran ist, das darf man noch nicht mal wirklich ernst nehmen, habe ich mir von einer Psychologin sagen lassen, sondern das ist einfach nur ein Ausdruck des Frusts und es geht in diesem Augenblick tatsächlich gar nicht gegen die Person. Hat mir mein Psychologe erklärt.
Ja, aber das ist spannend. Wo?
Ich erinnere mich auch, bei mir im Kindergarten, da war in der Nachbargruppe ein Junge und der hat immer absichtlich die Ameisen zertreten, wenn wir im Hof gespielt haben. Und da konnten die Erzieherin, das war das Thema, die ganze Zeit mit ihm reden und er hat nicht aufgehört. Und da hieß es dann auch, die Eltern sollen mal mit ihm zum Arzt, zum Psychologen, ob da irgendwas läuft.
Ich finde das auch total wichtig. Also ich glaube, jetzt ist es auch nochmal eine andere Nummer als halt 1945.
Natürlich.
Weißt du? In den 70ern gab es ja bekanntlichermaßen die meisten Serienmörder. Das wird schon Sinn machen. Also dieses Ganze, komm, wir lachen das mal weg, es ist schon nicht so schlimm, der Bub kriegt sich schon wieder ein.
Ja, weil man zu dieser Zeit halt auch alles vertuscht hat und immer einen auf heile Welt machen musste und heile Familie.
Ganz genau.
Erzähl weiter, ja.
Mit 3 hat er sich dann schon eingebildet, dass er überall im Haus Monster gesehen hat. Also es gibt ja dieses Phänomen, dass wenn du einen Schatten siehst, sieht ja ein Mensch, sieht ein Gesicht oder er sieht vielleicht ein Ungeheuer. Dennis Rader hat überall Monster gesehen. Also das war in seiner Psyche schon einfach so verankert, dass der alles irgendwie gruselig fand. Mhm. Aber zeitgleich hat ihn das so neugierig gemacht, aber auf eine sexuelle Art und Weise.
Hat ihn angetan.
Und ich war total verstört oder beziehungsweise verwirrt, weil er 3 war. Und es stand in einem Artikel, dass er eben, wenn er Angst hatte, nachts oder wenn er halt alleine war, dass er dann einen steifen Penis bekommen hat.
Mit 3.
Genau. Und ich bin wirklich in die Redaktion zu Julian nicht. Und habe gefragt, also ich bin ja kein Mann.
Ja.
Und habe gemeint, so du, funktioniert das? Also, aber tatsächlich, wenn ein Kind weit entwickelt ist, ist das tatsächlich möglich. Also der hat so früh schon Furcht mit Erregung verbunden. Verrückt, oder?
Das ist echt verdammt schwer nachzuvollziehen. Ja. Also wenn du sagst, dann nimmt man das so hin, aber ich glaube...
Vor allem, ich bin immer noch geflasht.
Vorstellen kann man sich's nicht.
Nein, mich irritiert einfach diese Tatsache, dass... Ich meine, wenn es passiert ist, ist ja nicht schlimm, um Gottes Willen, aber dass ein 3-jähriges Kind, dass der schon erregt sein kann in dem Ausmaß.
Das Ding ist, als ich da...
Ja, und der Beweggrund.
Auch,
das natürlich. Das ist das, was mich schockiert.
Ja, natürlich.
Das Ding ist aber halt auch, was ich mal gedacht habe, weil ich habe so viel über den gelesen und angeschaut und natürlich auch englische Dokumentationen und so angeguckt. Der Typ wird ja später mal einfach zu einem Serienmörder. Und Sachen, die bei ihm mit 3 oder so passiert sind oder mit 4, die hat ja er wiedergegeben. Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, okay, hat er da vielleicht irgendwas, weißt du, so ein Selbstdarsteller.
Mhm.
Und viel, viel interessanter hätte ich es gefunden, wenn man da wirklich einen Psychologen gehabt hätte, der den sein Leben lang begleitet hätte.
Ja.
Weil so bin ich immer sehr vorsichtig, was so Typen von sich geben, weil die sich natürlich auch interessanter machen wollen. Also von daher...
Stolz auf ihre Arbeit, oder wie?
Ja.
Das ist krank, oder?
Na, aber hallo.
Weil, da kommen wir später noch zu so vielen Sachen und das ist bei Dennis Rader einfach... das Ding, so, dass er, was er macht und dass er stolz drauf ist, was er tut.
Oh, das geht gar nicht.
Genau, und als er 4 war, gab es eine Situation, da konnte man seine Mutter tatsächlich befragen. Da gab es eine Situation, seine Mutter hat was in den Kissen an der Couch verloren, einen Ring oder so.
Mhm.
Und die wollte das unbedingt wieder raussuchen und ist dann aber hängen geblieben mit ihrem Finger in diesen Spiralen. Kennt ihr das von den alten Couchen?
Ja.
Und ist stecken geblieben. Und so wie das manchmal ist, man kriegt dann Panik und man zieht an und man will sich einfach nur ganz schnell befreien. Und Dennis Rader stand mit 4 Jahren neben seiner Mutter, die panisch war. Und er war erregt. Er hatte eine Frau vor sich, die in Panik war, die verängstigt war, dass seine Mutter war. Aber ihn hat es angetörnt. Also er konnte das natürlich damals wahrscheinlich nicht so zuordnen, aber er fand es total erregend, dass eine Frau hilflos vor ihm ist. Und die hat ihn angebettelt, hol die Oma, weil die quasi nicht mehr raus konnte.
Mhm.
Und so wie man halt ist, ne, panisch, so, mach jetzt irgendwas, hilf mir. Und dann ist er auch irgendwann gegangen und hat die Oma geholt, aber total langsam. Also der ist nicht rausgestürzt und hat die Oma geholt und hat gesagt, die Mama, sondern war total fokussiert auf diese Situation und auf dieses Szenario.
Was zur Hölle?
Da hätten doch eigentlich schon alle Alarmglocken klingeln müssen,
ja, aber
oder?
Woher hat die Mutter jetzt gewusst? Du hast gesagt, die Mutter konnte diese Situation bestätigen. Wo hat die Mutter gewusst, dass er
Kind
war?
Weil dein Kind, siehst du ja.
Das siehst du ja doch bei einem Vierjährigen nicht in der Hose.
Schon ein bisschen. Und also die kannte ihren Sohn ja. Und wenn der jetzt nicht sofort losrennt und schreit, Hilfe, Hilfe, sondern erstmal fasziniert daneben steht und dich anguckt.
Und schaut und du merkst, dass der langsam eine kleine Beule in seiner Hose hat.
Also ich finde es schon gruselig.
Vor allem, was geht denn da auch in dir dann als Mutter ab? Also ich meine, was für eine verstörende Situation.
Und man muss es vielleicht auch nochmal erklären, was für ein Verhältnis die hatten, ne? Also es gibt nicht so viel über seine Kindheit, ohne da jetzt irgendwie großartig auszuschweifen. Aber die hatten ein enges Verhältnis, ein sehr liebevolles Verhältnis. Aber die Mutter, die konnte halt auch super grausam sein, hat er gemeint. Also das heißt Zuckerbrot und Peitsche. Also die waren halt eng. Ich weiß nicht, ob es für die Zeit vielleicht auch normal war. Aber anscheinend hat die ihn halt auch immer schön versohlt.
Ich glaube, das war tatsächlich für die Zeit normal. Da hieß es einfach, du bist damit aufgewachsen mit dem Gedanken, wenn du deinem Kind keine gibst, dann bist du keine gute Mutter, so ungefähr.
Ja, aber die hat ihn auf jeden Fall auch mit dem Gürtel verprügelt.
Puh.
Und das ist halt nicht normal.
Gibt es da Infos, ob ihn das auch angeturnt hat?
Ja.
Okay.
Genau, das war der Punkt. Er hat quasi Lust und Leiden absolut vermischt zu dem Zeitpunkt. Also es war total... Das hat halt irgendwie zusammengehört.
Also Sadist und Masochist.
Ja, ich komme dazu später noch, was es damit auf sich hatte. Weil ihn hat quasi von klein auf dieses Fesseln interessiert. Und jetzt kommt noch dazu, und jetzt werdet ihr bestimmt gleich ganz komisch zu mir rüber gucken. Der hat nämlich super gerne mit seiner Mama auch Horrorfilme geguckt. Super klein, also ganz jung war der da noch. Und sie hat das halt gerne geguckt und er hat immer mitgeguckt. Und am allerbesten haben ihm die Filme gefallen, wo Männer Frauen umbringen. Ist halt jetzt auch wieder die Frage, ne? Gut, also das alles hat ihn erregt. Also alles, was immer irgendwie mit Mord und mit Schmerzen zu tun hatte, hat ihn erregt. Das hat ihm gefallen. Und das war quasi seine Kindheit. Also da war schon so ein roter Faden zu erkennen. In der Schule war er zurückhaltend, war nicht sonderlich beliebt und war immer am liebsten zu Hause und alleine. Ist ja jetzt nicht schlimm. So.
Ja, klingt schon nach gruseligem Einzelgänger.
Ja. Und mit 10 war es dann auch so weit, dass er seinen ersten Samenerguss hatte. Die Mutter hat es gefunden und was ist passiert? Sie hat ihn wieder geschlagen. Also sein erster Samenerguss war sofort gekoppelt an Schläge von der Mutter. Auch sehr schwierig.
Ja, schlechter Start.
Genau, also aber das ist quasi das, was aus seiner Kindheit bekannt ist, dass er da einfach ein Faible dafür entwickelt hat, okay, mir gefällt es, Angst zu haben, mir gefällt es, geschlagen zu werden. Und dann wurde das auf jeden Fall... ging das so weit, dass er angefangen hat nach dem ersten Samenerguss. Jeder weiß ja, wie das dann so ist, ne? Mit Teenies, die probieren dann aus. Und er hat aber gemerkt, dass er einfach viel besser kommen kann, wenn er sich selber wirkt. Also das heißt, er hat wirklich im zarten Alter von 10 Jahren angefangen, das Ganze nennt sich, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Asphyxiophilie. Das kommt aus dem BDSM. Ja, und das ist, wenn man kurz vor der Bewusstlosigkeit ist, wenn man sich so stark wirkt, und dann die Luftzufuhr quasi wieder erhöht, indem man den Druck wegnimmt, ist das eine ganz andere Ekstase.
Ich meine, gut, es gibt ja viele, man unterhält sich mit allen und jeder hat ja seinen eigenen Fetisch oder Dinge, die einem gefallen. Das ist ja auch völlig legitim. Ich bin mal der Meinung, kann jeder machen, wenn das für alle Beteiligten in Ordnung ist. Mich schockiert halt einfach, dass der mit
das Alter. Das Alter ist auch das, was mich... Weil das andere habe ich mir gerade gedacht, naja, komm, auf Würgen stehen ja eigentlich ganz viele. Mhm.
Ja, es ist ja auch nicht schlimm, um Gottes Willen.
Und genau, und es soll auch gar kein Angriff gegen die BDSM-Szene sein, weil
nicht,
meistens ist es so liebevoll zwischen diesen Personen und abgestimmt.
Wollte ich gerade sagen.
Also gar kein Vorwurf oder irgendwie ein Vorurteil gegen solche Praktiken.
Aber ungewöhnlich in dem Alter.
In dem Alter finde ich es halt einfach nur wirklich krass, dass du das schon weißt. Also, dass du deinen Körper schon so auf das eingestellt hast, dass du, ich denke, der hat sich das ja dann auch super krass antrainiert. Vor allem, wenn du so in so jungen Jahren bist und das ja noch was, also überlegt mal, wie ihr im Teenageralter wart und da eure ersten Erfahrungen gemacht habt.
Da war ich auf jeden Fall nicht 10. Das hat deutlich länger gedauert.
Ja, da geht's ja auch schon mal an. Das ist schon krass. Aber, und da erscheint es dann schon fast komisch, dass er im Teenie-Alter angefangen hat, Tiere zu quälen, weil oft ist es andersrum.
Dass er erst Tiere quält und dann...
Und dann diese sexuellen Vorlieben entwickelt. Genau, und bei ihm war es im Teenie-Alter erst soweit.
Was hat er da gemacht?
Ja, der kleine Tiere umgebracht, gefoltert und gewartet, bis sie sterben. wie gesagt, oft
in anderer Reihenfolge. Genau. Er hat sie erst gefoltert und zugeguckt, wie sie sterben.
Genau. Dann hat er angefangen zu klauen. Also der ist auch immer wieder in die Nachbarschaft eingebrochen und hat die Frauen, die ihm gefallen haben, auch immer durchs Fenster beobachtet. Sowas, was man jetzt wahrscheinlich sagen würde, ja.
Der Bub, ne? Ne? Lassen halt ein bisschen
diesen,
schauen.
Diese blöden obligatorischen Aussagen, Jungs sind Jungs, die absoluter Bullshit sind, waren damals wahrscheinlich sehr
Standard.
Inkommen. Ja, genau.
Ja.
Hat angefangen, Unterwäsche von den Frauen zu klauen, die ihm gefallen haben.
Oh, da hatte ich auch mal einen Nachbarn.
Oh.
Können wir später drüber reden, ja.
Oh, okay. Und die Strumpfhosen und Unterwäsche hat er dann geklaut und hat darauf ejakuliert. Also das war so sein Ding. Das hat er später auch durchgezogen, als er das Morden angefangen hat. Immer, immer sexuell. Immer. Also das war nie ein Mord aus Hass, Gewaltfantasien etc. Es war immer, immer dieses, ich brauche das, mich stimuliert es, mich erfüllt es. Also dahin geht's.
Dann ist es auch echt schwierig, das zu diagnostizieren oder das zu heilen, in Anführungszeichen, weil...
Ja, erkennt doch zu der Zeit auch keiner, oder?
Ja.
Schwierig. Und es war halt immer, sein Objekt der Begierde waren immer schöne Mädchen. Also er hat auch immer ganz viel gekritzelt und gezeichnet und es waren halt immer Mädchen, wunderschöne Mädchen aus seiner Schule, für die er sich halt nicht manns genug gefühlt hat, wo er sich gedacht hat, die kriege ich eh nie. Die hat er bespitzelt, die hat er gemalt und die hat er immer in so ganz komischen Szenen gemalt und Positionen. Mhm. Hat einfach gefesselt. Also dieses Fesseln, das ist ihm einfach... Das war sein Ding.
Die Verzweiflung
Ding.
Der Mädchen, wie halt seine Mutter an der Couch stand.
Genau, das war sein Ding.
Ja, nochmal zurück, hat die Mutter ihn auch gefesselt?
Es gab einen Bericht, den habe ich gelesen, jetzt pass auf. Sie hat ihn einmal, als er Ohrenentzündung hatte, in ein Krankenhaus oder zum Arzt gebracht und die mussten das Ohr punktieren, damit die Flüssigkeit auslaufen kann. Und da hat ihn seine Mutter und diese Krankenschwester festgehalten, während die ihm das Ohr aufgestochen haben. Und das hat ihn auch unfassbar angemacht. Und da, ab da an, hat das auch angefangen, dass Fesseln auch so ein ganz großes Ding für ihn war.
Verstehe.
Genau. Wie gesagt, es gibt so viele Side-Facts zu diesem Typen. Ich habe so viel gelesen, es ist super schwierig, das alles irgendwie in eine Kurzgeschichte zu fassen, weil es so ein komplexer Mensch ist. Also ich glaube immer, die Psyche des Menschen ist einfach immer komplex, egal wie du's drehst und wendest. Genau, also da sind wir jetzt. Tini hat so seine Erfahrungen gemacht, hat seine Vorstellungen, hat ganz, ganz kranke Gedanken im Kopf. Immer die schönen Mädchen, die er einfach leiden sehen will. Kam dann in die Highschool, hat auch den Abschluss gemacht, hat sogar eine Freundin bekommen.
Ach, schau an.
Er hat eine Freundin bekommen, weil er hat dann zwischenzeitlich auch so einen Nebenjob gehabt in den Sommerferien und so. Und da hat er eine kennengelernt, die hat er gedatet. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Der hat nebenbei, obwohl er eine Freundin hatte, dann auch noch andere Dates gehabt, weil ihm das total, ihm hat es so gefallen, wenn sich Frauen mit ihm abgegeben haben. Und in der Zeit war er so beschäftigt, dass er diese Gedanken auch nicht mehr hatte.
Jetzt würde mich auch interessieren, wenn er eine Frau gefunden hätte, die ihm genau das gibt, dass man sagt, sie fesselt ihn auch, ne? Sie quält ihn so ein bisschen. Ob das schon gereicht hätte für seine Befriedigung, dass er nicht überschwappt und sie sich auf andere Art und Weise holen muss.
Das ist allgemein sehr spannend, glaube ich, welchen Punkt du erreichen musst, dass du das Schlimmere abwendest.
Ja.
Ich glaube, der wäre so oder so gesnappt irgendwann.
Also wir sind jetzt bei dem Punkt, wo er Mädchen datet und es ganz spannend findet.
Und eine feste Freundin hat. Und als er befragt worden ist, hat er eben auch so gemeint, so, er war verliebt, er war abgelenkt, er hat einen Job gehabt. Also in den Sommerferien, er hat sich auch ein Auto gekauft. Also so ganz typische Teenager-Sachen.
Normaler
in Amerika
Teenie,
darf man ab 16 Auto fahren, ne? Dann hat er sich ein Auto gekauft. War halt ein stinknormaler Teenie. Und dann hat er gesagt, dann waren die Gedanken auch irgendwann weg. Weil er einfach schlichtweg keine Zeit mehr dafür hatte. Ich glaube, wenn du so isoliert bist, dann ist es ja immer sehr schwierig, dass du, wenn du mit deinen Gedanken allein gelassen wirst, dass sich sowas eher verstärkt. Und bei ihm war es genau das andere. Er war beschäftigt, er war quasi weg davon. Also es war in den Hintergrund gerückt. Ich meine, es war immer da, aber es war nicht...
Ist bekannt, ob er mit seiner Freundin Sex hatte? Hatte er, okay.
Hatte er?
Das meine ich ja. Vielleicht hat das als Befriedigung einfach gereicht, dass diese Gedanken vielleicht noch irgendwo in seinem Hinterkopf waren, aber er sie nicht ausleben musste.
Ich glaube aber auch, dass es in dem Alter... Und in der Zeit auch super schwierig war, das zu kommunizieren mit deinem Partner. Also ich meine, jetzt kannst du ja alles kommunizieren. Man kann offen über sowas reden. Aber damals?
War noch eine andere Zeit, ja.
Ich glaube schon, dass es, also selbst wenn er den Wunsch gehabt hätte, seine Freundin zu fesseln, um zu gucken, weißt du, um in diese Richtung zu gehen, BDSM, glaube ich, war die Angst auch damals zu groß.
Gut, und als Teenie, ja, wenn du mir überlegst, so mit 16.
Nein, ich meine, was ich nur sagen wollte, ist, er war ja offensichtlich nicht mehr an diese Gedanken gebunden, weil er eben abgelenkt war und weil er seine Erfüllung in anderen Sachen gefunden hat. Und mich interessiert jetzt dann der Punkt, wo sich das ändert.
Mhm. Es kam an dem Punkt, er ging nach dem Highschool-Abschluss, hat er ein bisschen gearbeitet, dann ging er auch in die Uni. Leider war er kein so smarter Cookie. Das muss man jetzt mal sagen. Er hat sich schon sehr hart getan mit
also
Lernen.
Also das Klischee, dass alle Serienkiller hochintelligent sind, das trifft bei ihm nicht zu.
Ich habe lustigerweise bei meinen Recherchen auch das erste, was ich zu BTK gefunden habe, war ein Test, da stand F drauf, ne? Also die amerikanische 6. Er hat sich super schwer in der Uni getan und hat sich dann entschieden, dass er zur Air Force geht und war dann auch in verschiedenen Ländern unterwegs und so, kam dann wieder zurück, ist dann wieder zum Community College gegangen, dann nochmal an die Uni, wo er vorher war, und dann hat er aber seine Frau mit 26 geheiratet und hat sich gedacht, komm, ich arbeite einfach. Also er hat diesen ganz klassischen Weg eingeschlagen für damals, 26 geheiratet, dann kamen Kinder, alles schick. Aber dabei blieb es halt nicht.
Man, das ist gekippt.
Also das Ding ist, es hat dann wieder so langsam angefangen und es ging dann so weit, dass er sich ein Hit-Kit ins Auto gepackt hat. Und ein Hit-Kit war für ihn dieses obligatorische Werkzeug, das er braucht, um jemanden umzubringen. Mhm. Und dieses Hit-Kit hatte er quasi immer im Auto dabei, um immer bereit zu sein, falls er mal jemanden findet, wo sich das ergeben würde, dass er zuschlagen kann.
Ja, klar, wer kennt es nicht? Packt man sich ins Auto, man weiß ja nie, wem begegnet man, einem fährt einer dumm, ne, stellt sich ein bisschen blöd an und dann muss man einfach tun, was man tun muss.
So hat er sich das wohl gedacht, genau. Aber 1974 ging es dann los, also er konnte es nicht mehr zurückhalten. 1974, am 15.01. ist dann der erste Mord passiert. Und darauf hat er ganz lange hingearbeitet. Also er hat erstmal geguckt, hat die Gegend ausspioniert und er ist auch nicht so, wie andere das vielleicht machen würden, super weit dafür weggefahren. Er hat in seiner Region, in seiner Umgebung quasi seine Opfer ausgesucht. Was ja eigentlich total dumm ist, weil du bist ja immer gleich verdächtig.
Ja, aber er war ja auch nicht der Hellste.
Stimmt.
Ja, stimmt. Da haben wir es wieder, genau.
Auf jeden Fall hat er sich die Otero-Familie ausgesucht. Die hatten Kinder. Und er hat es auf die Josephine Otero abgesehen. Die war zu dem Zeitpunkt 11. Also ich weiß nicht, wann die Pädophilie durchgeschlagen hat.
Ach, das kommt auch noch dazu.
Also das erste Opfer, das er sich ausgesucht hat, war also ganz klar Josephine. Da war noch die Mutter, die hatte auch noch größere Schwestern, die hatte auch noch einen großen Bruder. Ja, aber er hat dieses Augenmerk eben auf dieses Mädchen gelegt. Ach, und hat es dann ausspioniert. Also er hat angefangen, in den Straßen zu parken. Er hat die Abläufe beobachtet. Wann geht der Vater außer Haus? Wann werden die Kinder in die Schule gebracht? Also er hat es wirklich ganz genau beobachtet. Und an dem Tag, als er zuschlagen wollte, war er schon total verunsichert. Also er war das erste Mal, er war vollgepumpt mit Adrenalin und war absolut, er hatte sich seinen Plan bereitgelegt. Mhm. Und war absolut verunsichert, weil er geklingelt hat. Und der Sohn hat mit dem Hund aufgemacht. Und er wusste nicht zu dem Zeitpunkt, dass die einen Hund haben. Und es hat ihn so aus der Bahn geschmissen. Und dann hat er nur gefragt, ob seine Eltern da sind. Und dann hat er gemeint, ja. Und dann hat er gemeint, ja, ich muss reinkommen. Und dann ist er schon rein und dann stand er in dieser Wohnung mit einem Hund, mit dem er nicht gerechnet hat. Mit einem Jungen, mit dem er nicht gerechnet hat. Und dann dachte der Vater ist in der Arbeit, der war aber da, weil an dem Tag ging es ihm nicht gut. Das heißt, er hatte 4 Personen und einen Hund und er war da. Er war da alleine in dieser Wohnung mit diesen 4 Personen und er hatte ja aber seinen Plan im Kopf. Und dann hat er sich eine Ausrede überlegt und dann hat er behauptet, er wäre ein gesuchter Verbrecher, dass er von ihm nur, ja.
Das ist seine Ausrede, großartig.
Genau, und dass er von ihnen nur einen Schlüssel braucht, damit er weg kann, also fürs Fahrzeug und Geld. Und dass er sie deswegen jetzt fesseln muss. Und die haben wirklich, die mussten dann mitspielen. Dann hat er die gefesselt und dann unterm Fesseln hat er noch immer gesagt, ja, macht euch keinen Kopf, das ist nur eine ich muss hier nur weg. Ich muss hier nur weg. Und hat dann aber alle umgebracht. Der hat alle umgebracht. Und am Schluss hat er sich eben das Mädchen aufgehoben. Und auf das hat er dann auch ejakuliert. Scheiße. Und er hat, also erwürgen ist halt so sein Ding gewesen. Und den Sohn und den Vater, den hat er super schnell umgebracht. Also da war das war leidenschaftslos. Also das war halt einfach nur das nötige Übel.
Er wirkt dann auch.
Ja.
Und den Hund auch?
Nein, der Hund, den hat er weggesperrt. Den Hund hat er am Leben lassen. Das Schlimme war eben, dass dieses Mädchen dann missbraucht wurde und dann die wurde dann in den Keller gehängt.
Oh nee. Mhm.
Der Grund, warum ich mir gerade vorstellen kann, warum er sich ein so junges Mädchen ausgesucht hat, ist, wenn ich das jetzt alles richtig verfolgt habe, dann wäre das mein logischer Schluss als ein Killer, der zum einen darauf steht, anderen Furcht einzujagen, zum anderen hübsche Mädchen mag eben und sie gerne quält. Wen kann ich leicht packen, ohne dass er sich zu groß wehren kann? Wem kann ich am meisten Angst einjagen, so richtig? Dann kommt man auf ein junges Mädchen.
Ja, und dann vielleicht auch noch ein Mädchen, die ihm selbst als Kind, als Jungen gefallen hätte.
Ja, aber ich finde die Tatsache, dass er nicht abgehauen ist, nachdem alles schief lief. Mhm. Also er hätte es ja einfach nur dabei belassen können, aber dann wäre wahrscheinlich die Gefahr zu groß gewesen, dass die doch zur Polizei gehen.
Ja.
Weißt du?
Ja, klar, weil da mit so einer schwachsinnigen Ausrede, wie ich bin ein gesuchter Verbrecher, kommt es doch klar, dass die Familie dann zur Polizei geht.
Das hat er aber noch öfter gebracht.
Tatsache?
Ja, und zwar, also die wurden dann gefunden und das Tragische war einfach, dass der ältere Bruder hat seine Familie gefunden. Mhm. Also der kam nach Hause von der Schule und findet seine Mutter tot, sein Vater tot und seine Geschwister tot. Ja, und wir reden da von 1974, also alle Spuren, die da gesichert worden sind, da gab es noch keinen DNA-Test, wurden aber Gott sei Dank gesichert. Also alles, was quasi möglich war, wurde eingesackt und wurde in die Asservatenkammer gepackt. Sie hatten aber überhaupt gar keine Ahnung, was da passiert ist, wer das gewesen hätte sein können, nichts. Ja, und weil das eben so gut für ihn funktioniert hat, weil er so berauscht war, hat er 3 Monate später gleich nochmal zugeschlagen. Am 1.4.1974, Catherine Bright, die war 21 Jahre alt und die war mit ihrem Bruder bei sich zu Hause. Und er hatte auch den Bruder nicht einkalkuliert. Also egal, wie sehr das er recherchiert hat und wie sehr er sich seine Opfer vor allem angeguckt hat, es gab immer Faktoren, die er nicht eingeplant hatte. Und es kam quasi immer dazu. Und jetzt hätte ich gedacht, wenn da ein Mann da ist, wenn da ein Bruder da ist oder so, dann lässt das.
Genau, verschiebt es auf den anderen Tag.
Ja. Aber auch hier, er hat die Catherine in den einen Raum gebracht und ihren Bruder in den anderen, hat beide an einen Stuhl gefesselt. Er hat den Bruder ins Gesicht geschossen.
Ach du Scheiße.
Er hat es aber überlebt.
Was?
Der Bruder hat es überlebt. Und BTK hat den Radio, der in dieser Wohnung war, so laut gedreht, weil er den wieder dieselbe blöde Story aufgetischt hat. Ich bin nur hier, weil ich euer Auto haben will. Ich bin ein gesuchter Verbrecher. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich muss euch fesseln, damit ihr nicht so schnell die Polizei rufen könnt. Aber hat eben seine Schwester in ein anderes Zimmer gebracht und hat das Radio so laut gestellt, damit er nicht hören konnte, was er mit seiner Schwester macht. Und das lief eben alles nicht so wie geplant. Die Knoten, die er gemacht hat, waren schlampig. Der Bruder konnte sich befreien, das kam dann zum Gemenge, deswegen hat ihm BTK ins Gesicht geschossen. War aber auch nicht so präzise, dass er hat überlebt, der Bruder. Mhm. Und ja, der Bruder, und da macht er sich halt heute noch einen Vorwurf draus, ist geflohen und hat seine Schwester alleine gelassen, weil er Hilfe holen wollte. Ich meine, ihm wurde ins Gesicht geschossen. Weißt du, wie zurechnungsfähig bist du denn da?
Ja, natürlich.
Und hat sich dann ewig noch, als der nicht gefasst wurde, versteckt und hatte super Paranoia. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Also der schlich rum und er hat ja damals diesen Detectives auch eine Angabe gemacht, weil ihm eine super krasse Uhr aufgefallen ist. Mhm. Die ihm aufgefallen ist, weil die einfach groß war, die war Gold. Und es war die Uhr vom Vater Otario, die hat er getragen.
Von der ersten
von
Familie,
seinem ersten
als Souvenir
Mord.
Sozusagen.
Genau, und das hat er immer gemacht. Er hat sich immer Sachen mitgenommen. Führerscheine, Geld, irgendwelche Ketten. Also er war quasi wirklich so ein Sammler, der von seinen Opfern noch was mitnehmen wollte. Und da kam das eben zum ersten Mal ans Licht, hey, der nimmt Sachen mit. Also der mordet nicht nur, sondern der nimmt Sachen mit. Genau, also das war dann der zweite Mord. Und die hatten einfach keine Ahnung. Also wie gesagt, DNA gab es nicht, Testung gab es nicht, waren komplett im Dunkeln. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann wird in einer Bücherei, in einem absolut unbedeutenden Buch, ein Brief von dem Typen gefunden.
Von wem?
Von einem, der in der Bücherei saß, da ist ein Brief rausgefallen und da war ein Brief von BTK drin. Weil der so geil drauf war, dass Leute wissen, dass es ihn gibt. Der wollte nicht, dass irgendjemand sagt, die Otero-Familie ist von irgendjemandem umgebracht worden. Er wollte, dass gesagt wird, der BTK-Killer hat zugeschlagen. Und am Anfang hat er sich noch ganz komische Namen gegeben, wie der Würger von Wichita und so. Also immer ganz, ganz dubios.
Er war noch auf dem Selbstfindungstrip.
Er war auch nicht der Hellste. Also es war voll mit Rechtschreibfehlern. Also es war allgemein nicht so Hannibal Lecter-mäßig, so wie man sich das so vorstellt. Sondern es war noch sehr durcheinander. Und nachdem dieser Brief gefunden wurde, kam das halt auf so ein paar Sender. Aber noch niemand hatte das so wirklich ernst genommen. Also es ist nicht so gewesen, dass da pure Panik ausgebrochen ist. Und dann hat er angefangen, Fernsehsendern zu schreiben, Radiosendern zu schreiben.
Nicht dein Ernst.
Ja, und hat wirklich diese Aufmerksamkeit gesucht und die Öffentlichkeit gesucht. Und hat immer wieder Briefe und sowas geschrieben. Und dann hat er aber 3 Jahre lang wieder nicht gemordet. Also es war auch kein Muster. Und es, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich absolut in der Selbstfindungsphase. Wer will ich überhaupt sein?
Wie sollen meine Morde aussehen? Was für eine Visitenkarte will ich hinterlassen?
Ja. Hatte er in der Zeit dann eine Freundin wieder?
Der war die ganze Zeit verheiratet und hatte Kinder.
Stimmt, der war ja verheiratet.
Ja, und hatte Kinder. Das ist auch, und zu seiner Tochter kommen wir dann auch noch, weil die spielt eine ganz große Rolle in dem Fall.
Okay.
17.03.1977, Shirley Vane, 25, ist zu Hause, er klopft, ihr 5-jähriger Sohn ist anwesend, also er hat ihn auch noch gesehen, den hat er im Wandschrank eingesperrt.
Oh Gott, das arme Kind.
Und hat den Mord an seiner Mutter mit angehört. Aber er hat das Kind nicht umgebracht, war ein Junge.
Scheiße, der hinterlässt auch haufenweise Traumata.
Ja, absolut.
Ich frage mich, ob ihn das dann auch noch zusätzlich angemacht hat, dass er eben einen Zeugen hat. Dass der Junge jetzt damit aufwachsen muss.
Könnte sein, ja. Es sind allgemein so Fragen, da wo man sich immer denkt, es hört sich immer so makaber an, wenn man sagt, ich würde mich so gerne mal mit dem unterhalten. Weil es mit Sicherheit schon 100.000 Leute getan haben, die ihn einfach irgendwie beurteilen wollten oder halt psychologisch analysieren wollten. Sowas würde mich auch interessieren. Warum? Warum Junge verschont? Warum nur auf Frauen? Also er hat ja immer gesagt, weil es ihn sexuell befriedigt hat und weil das eben sein Kink war. Aber schwierig. Auf jeden Fall 8.12.1977, also das heißt, der andere Mord, der war im März, das ist jetzt im Dezember im selben Jahr, bringt er die 25-jährige Nancy Fox um. Und das ist ihm so gut gelungen, da war er so stolz auf sich, weil er das so gut gemacht hat, dass er zur Telefonzelle geht und die Polizei selber anruft. Die Notrufzentrale.
Was hat er denn da so Tolles seiner Meinung nach geleistet?
Nix, es lief einfach alles mal rund. Es gab keine Störung von irgendeiner Person, die nicht einkalkuliert war, weil du musst sagen, Familie, Bruder, Sohn.
Sohn.
Und da war er wirklich, und ich habe mir diesen 911-Call angehört, mit total ruhiger Stimme. Mit total ruhiger Stimme beschreibt er, an welche Adresse die fahren sollen und dass da die Nancy Fox liegt und dass er die gerade umgebracht hat und dass er die erwürgt hat.
Kann man die im Internet anhören?
Die kann man im Internet anhören.
Wollen wir mal reinhören?
Ja.
Google mal.
Krass. Und hat er gerade noch gesagt, das ist korrekt?
That's correct, sir. Ja. Und das Krasse ist, dass die Person, die am anderen Ende war, ich habe mir das durchgelesen, die hat noch wirklich versucht, den halt irgendwie in der Leitung zu halten, ne, um den zu orten, um irgendwas rauszubekommen. Der hat einfach den Hörer fallen lassen. Der hat nicht mehr aufgehängt. Einfach fallen lassen ist gegangen. So mit einem Selbstbewusstsein, noch und nöcher.
Mic drops so nach dem Motto.
Also total krank. Und jetzt kommt, dann war 9 Jahre nichts.
9 Jahre Ruhe?
Nichts.
Vielleicht, weil er so seinen perfekten Mord begangen hat und der wollte das vielleicht so stehen lassen, seine Arbeit.
Es ist sogar so weit gegangen, dass die Polizei das dann auf Halde gelegt hat und hat gesagt, entweder ist er gestorben, er ist eingebuchtet worden wegen was anderes und hat es nie zugegeben oder der ist einfach weggezogen aus der Area. Aber es war 9 Jahre Ruhe.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Brief in der Bücherei. Mhm. Ich meine, trotz allem, das war jetzt nicht in den 20er Jahren, wir sind jetzt in den 70ern. Mhm. Das muss doch jemand mitbekommen haben. Gab's doch schon Kameras oder so. Mhm. Noch nicht? Nee. Oder andere Leute?
Also ich will ja da immer nicht so vorgreifen, weil ich auch immer nicht weiß, wie zum Beispiel Hollywood oder so das immer ausschmückt. Aber ich habe mir zum Beispiel die Serie Mindhunters ja angeguckt. Und da geht es um die erste FBI-Einheit, die Profiler quasi beschäftigt oder die Profiling überhaupt erst entwickelt haben. Mhm. Und da sieht man die ganze Zeit die Aktivitäten des BTKs, weil die ihm auf der Spur sind. Also die haben die Morde schon auf dem Schirm, aber die wissen noch nicht, wer es ist. Und da sitzt er in einer Bücherei und hat seine Zeichnungen kopiert. Und der hat auch immer jeden Brief, den er überall hingeschickt hat, also egal ob Radiosender oder Fernsehsender, der hat immer Fotokopien gemacht, damit quasi nichts, weder das Papier, also so schlau war er dann, oder Fingerabdruck, gar nichts. Also er hat das dann mit Handschuhen angefasst, also da gab es nichts. Da war er tatsächlich ganz gut drin.
Und war dann doch schlauer als bei allen anderen Dingen.
Genau, und da ist halt wirklich das Ding so, das kann ich mir schon vorstellen, wenn der da zurückgezogen in irgendeinem Eck von der Bücherei abhängt und das in einer großen Universitätsbücherei ist.
Ja, und in der Bücherei schaut man sich auch gegenseitig nicht an. Nee. Der geht dann durch eine Bücherei und schaut bewusst auf jeden Gegensatz. Da hat jeder Scheuklappen auf und schaut halt nach seinen Büchern, hockt sich hin und jeder muss ruhig sein und stille und so weiter.
Ja, du bist ja da in einer ganz anderen Welt. Also, und vor allem, selbst wenn er bekannt war, du würdest dir niemals drauf kommen. Übrigens, das ist er.
Oh, zeig mal her.
Also, das ist jetzt schon Mugshot, aber...
Was ist denn ein das Mugshot? Ist
ein Gefängnisfoto. Mhm. Ah. Also quasi mit
seinem orangen Overall. Ja.
Genau.
Das für mich klingt Mugshot wie ein Foto, das man für eine Tasse macht.
Das ist typisch Klischee, aber er schaut aus wie so ein typischer Mörder, wie du ihn halt aus den Filmen und Serien kennst.
Also ohne jetzt irgendjemanden zu schämen wollen oder irgendwas oder irgendwie, aber der sieht schon aus wie ein Vergewaltiger.
Sieht ein bisschen aus wie, erinnert mich ein bisschen an Hannibal Lecter, tatsächlich.
Wirklich?
Ja, findest du nicht? Mm-mm. So ein bisschen?
Das ist eine Mischung aus Hannibal Lecter und Horst Schlemmer.
Ja. Also um das mal zu erklären, weil man hat ja jetzt wahrscheinlich kein Bild vor Augen, wenn man nicht so ein Freak ist
nicht
wie ich.
Nicht so wie ich.
Schnauzer, also typisch obligatorischer Schnauzer.
Halbglatze. Brille,
Halbglatze. Er sieht ein bisschen mean aus. Also gefährlich, gemein und...
Ja, nicht ganz sauber.
Wobei man sagen muss, jeder, wenn du jetzt hier die aktuellen Personalausweisbilder anschaust, da schaut gerade jeder aus wie ein Serienkiller. Wenn du nicht ein bisschen lächeln darfst, dann schaut jeder aus. Und ich sag dir, wenn der Kerl wahrscheinlich lächelt, dann sieht er auch nicht mehr aus wie ein Killer, sondern wie ein Durchschnittshauspapa von irgendwo, dem du das nie zutrauen würdest.
Willst du noch einen lustigen Side-Fact hören, Tina?
Missy, du auch.
Hau raus.
30 Jahre Mitglied der evangelischen lutherischen Kirche und war gewählter Präsident der Gemeinde. Und jetzt kommt ihr.
Amen. Ich sag doch, wenn der lächelt, schaut er wahrscheinlich wie ein normaler, sympathischer Durchschnittskerl aus.
Da sind wir wieder dabei. Nicht mal der Kirche würde ich die Tür um 3 Uhr nachts aufmachen, wenn die klopft und auf meiner Couch schläft, weißt du? Mhm. Macht man nicht.
Nee. Nope.
Ja, genau. Also 9 Jahre war still. Alle haben gehofft, jetzt ist es vorbei. Mhm. Und 1985, wieder im April.
Also da hat er bin da ich so übrigens Muster. Geboren in dem Jahr.
Aber wenn du es mal überlegst, ist ja alles noch überhaupt nicht lange her.
Es ist nicht lange her. Und wenn ihr hört, wann der...
Dankeschön. Nenn jetzt das Kompliment.
Gerne.
Und wenn ihr hört, wann der verhaftet worden ist, dann schnallt ihr sowieso ab. Genau, also 85, 27.04. Marine Hatch, 53. Also da war ich erstmal so, okay. Im Endeffekt ging es nie darum, wer oder wie alt, sondern es ging immer darum, so um die Tatsache der Erniedrigung, der Folter, bind, torture, kill. So. Und das Schlimme ist, es war seine Nachbarin, die hat in derselben Straße gewohnt.
Boah.
So viel zu das böse Leben nebenan. Die kannten sich flüchtig, also wenn man am Zaun vorbeigegangen ist, hat man sich gegrüßt oder hat man über die Blumen oder so gesprochen.
Mhm.
Die hat er aber wirklich ausspioniert. Also die hat er von vorn, und besser geht's ja nicht als zu Hause.
Ja, klar. Ja,
also er braucht ja nicht mal einen Vorwand für seine Frau, das er ja sonst immer gebraucht hat, wenn er mal Nacht nicht da war oder so. Sondern er hat nur aus dem Fenster schauen müssen. Hat die genauen Gewohnheiten gekannt. Bei der ist er dann eingebrochen eines Nachts und hat auf die gewartet. Und wieder absolut krasser Fakt, die hat den Mann dabei. Und der hat sich versteckt und hat gewartet, bis dieser Mann weg ist. Da denkst du doch an nichts Böses. Die hat den Freund eingeladen, der kam halt noch mit. Die haben Kaffee getrunken und der Typ wartet in einem anderen Zimmer, bis der Typ weg ist. Und doch. Die geht halt absolut unbedarft ins Bett. Mhm. Und sobald die den Lichtschalter ausmacht,
oh Gott,
stürzt sich
so
der aufs
gruselig.
Bett.
Das ist so gruselig, oh mein Gott.
Mhm. Und das hat er wirklich so angegeben, light switched off. Und dann ist er auf dieses Bett und ist auf sie drauf. Also und das ist so gruselig, weil du bist doch so behütet bei dir zu Hause. Du bist
ja eben, du fühlst dich so
drum
wohl.
Drum lacht mich aus, das Erste, was ich immer mache, wenn ich nach Hause komme, ich schaue in alle Zimmer
echt?
Rein. Ich gehe in jedes einzelne Zimmer, mache das Licht an und schaue kurz rein.
Wirklich?
Ja, ich weiß, das ist paranoid. Keine Ahnung, ich habe das auch lange niemandem erzählt und habe mich damit mit meiner Family unterhalten und habe herausgefunden, dass alle Frauen in meiner Familie das machen, echt? Unabhängig davon, dass wir nie drüber gequatscht haben.
Ich glaube, nach diesem Abend werde ich das zukünftig auch tun. Ja. Also eigentlich gar nicht clever, erstmal alle Räume checken.
Gott, ich habe sogar mal von einem Mörder gehört, der hat sich in der Couch versteckt.
In der Couch?
In der Couch.
Wie soll das denn gehen?
Na, es gibt doch diese absolut durchgesessenen Polster und diese richtig alten Couchen.
Meinst du wie meine?
Super. Die dann hinten auch oft noch so einen Reißverschluss haben, damit du das alles abziehen kannst. Und die hat das gesehen, der ist das aufgefallen und ist dann raus und hat die Polizei, der hat sich in der Couch versteckt.
Ach, die hat es auch noch gecheckt, krass. Dass da...
Der, also es gab dann so eine, also ich schaue ja immer ganz viel YouTube über sowas und dieser YouTuber hat sich auch wahnsinnig darüber lustig gemacht, dass man das quasi absolut sieht. Also das ist wie wenn du dich hinterm Vorhang versteckst und sagst, ich bin nicht da.
Hand davor halten, der neue Trick mitten in der Wohnung.
Aber wie gruselig. So das Beste zu Hause ist doch die Couch und dann versteckt sich da einer drin, der dich umbringen will.
Wenn du dir diese ganzen YouTube-Videos anschaust, wie kannst du da noch schlafen?
Ich gut eigentlich.
Also gut ich ab. Weiß noch nicht, wie ich mich nach diesem Abend fühle.
Wir gehen dann Geschichte. Zusammen zu den Autos.
Aber gut, ja, er hat sich in einem anderen Zimmer versteckt, bis der Macker weg war, hat sich dann aufs Bett gestürzt und sie erwürgt, erstochen. Was hat er gemacht?
Pass auf. Also der hat gewartet. Ich habe ja vorher erwähnt, dass er in der Kirche tätig war.
Ja.
Der hat die in ihr Auto gepackt. Tot.
Und in die Kirche
gefahren. Er hat die erwürgt, hat die in die Kirche gefahren.
Nicht dein Ernst.
Wirklich. Wo er schon Utensilien mal bereitgelegt hat, für den Fall der Fälle, so schwarze Mülltüten und so, hat Fotos von der, so Polaroids gemacht, also drapiert in dieser Kirche, gefesselt, hat die dann wieder ins Auto gebracht und hat die dann an einem Straßengraben entsorgt. Da brauchst du erstmal einen Schluck, ja. Mhm. Also ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe.
Und hat er die Fotos dann in der Kirche aufgehängt oder wo?
Das war halt in seinem Schatzkästchen, da wo halt alles von den Leuten drin war, die er umgebracht
hat. Also er hat sie in der Kirche fotografiert.
Es war einfach nur ein Fetisch, dass er sie in die Kirche bringt und dort.
Man muss aber was dazu sagen, eigentlich war ich noch gar nicht so weit, aber ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt dazu sagt, weil wir sitzen ja jetzt heute hier, weil das jemand aufgedeckt hat, weil das alles ans Licht gekommen ist. Und er hatte eben diesen Fetisch und er hat sich selber auch immer fotografiert. Er hat Frauenkleidung angezogen, also bevorzugt Frauenunterwäsche, hat auch ganz oft so Masken aufgesetzt, so Puppenmasken. Kennt ihr das, diese unheimlichen? Mhm. Genau, und dann hat er sich selber fotografiert und das ist zum Beispiel ein Bild, das hat er selber von sich gemacht.
Ach du Scheiße, gib mal her.
Bleib mir gleich mit Gummibärchen im Hals stecken.
Und hier sind zum Beispiel noch, also es kam dann alles als Beweismittel quasi, haben die alles bei ihm sichergestellt. Und da steht jetzt zum Beispiel zahlreiche Fotos von ihm selbst in gestohlenen Artikeln, also ich übersetze es bloß ganz kurz, in gestohlener Unterwäsche von seinen Opfern.
Okay.
Also das kommt noch erschwerend hinzu. In Bondage-Posen und sogar in einem niedrigen Grab.
Ja. Ich kann das Bild mal kurz beschreiben. Also er hat eine blonde Perücke auf, er hat diese Puppenmaske auf mit extrem roten Wangen, dunkle Augen. Und das ist wirklich der Stoff, der aus Horrorfilmen ist. Also allein sein ganzes Outfit. Du würdest damit jeden Halloween-Gruselpreis gewinnen.
Gib nochmal her.
Mit diesem Outfit. Du mal deine Fotos.
Merkt ihr mal bitte diese Maske. Also ihr beide, merkt euch diese Maske.
Glaub mir, von der träume ich wahrscheinlich.
Wollte ich gerade eben sagen, ich glaube nicht, dass ich die vergessen
ich
kann.
Glaube,
selbst,
ich glaube, es soll so
würde.
Eine Geisha darstellen,
Scheiße.
Oder?
Das kann gut sein, ja. Mit den roten Wangen. Mhm.
Und diesen schmalen, also mit diesem schmalen Mund.
Ja.
Mit diesem herzförmigen.
Aber auch diese blonde Perücke. Mhm. Und dort auf dem
wie
Foto, das du hast.
Wie hat er sich denn selbst so gefesselt?
Das sind unten wie so Lederriemen, gell, um die Beine drumherum.
Also erstens, er war in der Kirche und er war auch noch in der Pfadfindergruppe seines Sohns. Und da war so Gruppenleiter. Und das heißt, er hat den Kindern beigebracht, welche Knoten das es gibt, wie Ach, man schau. Sich, weißt du, so.
Aha.
Genau. Und das hat er immer genutzt. Und das, ich habe Images gesehen, da lag, da hing der im Baum. Also ich weiß gar nicht, wie man das alleine hinbekommt.
Ja, das hab ich mich ja eben gefragt. Ich habe dieses Bild gerade gesehen.
Ja,
das
ist wie ein Seilzug. Das ist wie ein Seilzug.
Und wie kommt er dann wieder runter? Dann findet man ihn doch einfach dort so aufgehängt.
Seine Frau hat ihn mal so gefunden.
Und dann?
Oh, Scheiße. Die hat es wegignoriert. Die ist weggelaufen und hat geheult, aber die hat nie wieder was dazu gesagt.
Ach, du Kacke.
Ja, was würdest du machen, wenn du deinen Partner...
Ja, es gibt,
so sehen
es gibt ja auch diese
Fragen, was ist los mit dir? Ist das was, worauf du stehst?
Ja, aber wie viele sind das
ja
verschlossen
das, ja.
und trauen sich da nicht von beiden Seiten?
Es wird ja auch ganz oft mit der Tür gemacht, ne? Dass sich Leute, also zum Beispiel mit einem Gürtel an die Tür legen,
ne?
Und dann gehen die nach vorne, also die lehnen sich nach vorne, damit die quasi in der Strangulation hängen und dann befriedigen die sich. Weil das eben genau diesen Effekt hat. Plus du bist in der Kontrolle, dass du, wenn du zurückgehst, nicht mehr stranguliert wirst.
Mhm.
Also das ist so ein ganz bekanntes, ganz viel verbreitete Handhabe.
Aber passieren da nicht öfters mal Unfälle, dass dann einer...
Das ist aus der BDSM-Szene die tödlichste aller Praktiken.
Ja, du kannst ja ausrutschen oder es kann sonst was sein und dann war es das, ne?
War das nicht bei InXS der Grund, warum der Sänger gestorben ist?
Echt?
Nicht, dass ich jetzt Kacke erzähle. Lasst mich das mal kurz nachgucken.
Weiß ich gar nicht.
Da darf man nichts Falsches erzählen.
Nee, nee.
Hier, am 22. November 1997 wird der Star tot im Ritz-Carlton Hotel in Sydney entdeckt, nackt und mit dem eigenen Gürtel um den Hals. Mhm. Daneben leere Schnapsflaschen, starke Antidepressiva, aber kein Abschiedsbrief. Schnell verbreiten sich Gerüchte etwa über misslungene Fesselspiele, doch die Autopsie ergibt, okay, Selbsttötung durch Erhängen.
Okay. Wieder was dazugelernt?
Ja, es, wie gesagt, das ist eine Praktik, die anscheinend sehr verbreitet ist.
Wo wir wieder dabei sind, das ist völlig legitim, kann ja jeder machen.
Wie gesagt, wenn
es
jemand,
ja.
Genau, aber sobald ich halt eine andere Person damit reinziehe, dann ist es halt nicht mehr cool. Genau, also so viel dazu. Was ich unbedingt noch erwähnen wollte, weil wir ja vorher dieses Thema hatten, dass er Frau und Kinder hatte, wenn er sich nachts mal davon geschlichen hat, er hat auch mal vergeblich auf eine Person gewartet, bei der er zu Hause eingebrochen ist, weil er seiner Frau erzählt hat, er hat noch einen Abendkurs im Community College.
Okay.
Und dann wurde es ihm zu blöd, weil dann ist ihm die Zeit quasi ausgelaufen, die er quasi als Timeslot frei hatte, um zu morden. Und dann hat er die verschont, aber hat noch auf den Spiegel geschrieben, BTK. Auch unheimlich, oder?
Da muss ich wieder an die Geschichte mit der Folie und den Messern denken.
Ja.
Gerade so dem Unheil entgangen.
Ja, absolut. Und das Krasse ist auch, dass der hat, ich habe ja vorher gesagt, der hat super gerne gekritzelt und gezeichnet und so. Und hat auch quasi immer so Foltermaschinen und sowas gezeichnet, die er gerne bauen hätte wollen. Und er hat seine Frauen, die er umgebracht hat, auch immer als Projekt aufgeschrieben. Also die Frau, über die ich gerade erzählt habe, das war Projekt Cookie.
Cookie?
Ja, weil die immer so gut gebacken hat.
Ach du Scheiße.
Und damit seine Frau quasi nicht auf die Schliche kommt, hat er immer Projekte eingetragen. Also die Opfer, die er hatte, waren seine Projekte.
Genau. Krass. Was dann wohl seine Frau gesagt hat, als rausgekommen ist, was seine Projekte in Wahrheit waren? Dazu
die
kommst
ist,
du bestimmt
ja.
noch.
Genau, also das war 1985, nach 9 Jahren, die erste Tat wieder. 1986 hat er dann nochmal zugeschlagen, also fast ein halbes Jahr später. Vicky Wegerle, 28. Die wurde auch erwürgt. Die hatte den Projektnamen Piano.
Über die Lass mich raten, weil sie Klavier gespielt hat.
Ganz genau. War eine große, hübsche Frau, auf die hat er es total abgesehen gehabt. Und jetzt kommt's wieder, die hat er auch erwürgt in ihrem Haus, ist in ihrer Wohnung, hat auf sie gewartet, während ihr 2-jähriger Sohn anwesend war.
Oh
der war aber im anderen Zimmer und den hat er einfach zurückgelassen und der war dann ewig lange alleine. 2 Jahre. Ja, und das Schlimme ist, dass es keiner wusste. Also es wusste niemand, dass Vicky Wegerle von BTK umgebracht worden ist. Wurde ihm nicht
zugeordnet.
Genau. Kam erst später raus. Und immer wieder, also war ja dann Ruhe, dann war das mit der Nachbarin, dann war die Vicky. Und in der Zeit hat er auch immer wieder mal so Briefe geschrieben, ne, an die Radiosender, an die TV-Sender, weil er einfach so mediengeil war. Der wollte halt unbedingt, der fand es total faszinierend, so ein Serienmörder zu sein. Mhm. Und zu der Zeit gab es ja auch ganz viele. Ich habe vorher gesagt, 70er waren prädestiniert. Da gab es so viele. Er hat auch immer wieder Namen genannt und hat gemeint, den und den fand ich gut oder Son of Sam fand er total gut.
Seine Helden.
Genau, und das waren halt echt Serienmörder, die bei mir alle auf der Liste stehen, über die wir mal reden könnten, weißt du? Und dann, wo man so denkt, wenn das deine Vorbilder sind.
Dann weißt du Bescheid.
Genau, und ich habe es ja vorher schon gesagt, er war ja groß involviert in den Pfadfinderverein seines Sohnes und war da immer mit den Jungs am Wochenende auch auf so Ausflügen. Und 1991 hat er sich einfach nachts aus dem Pfadfindercamp von seinem Sohn geschlichen. Keiner wusste, dass der weg war und hat Dolores Davis, 62, erwürgt und hat die abgelegt und hat diese Porzellanmaske daneben gelegt. Und die hat ein kleiner Junge gefunden draußen im Wald. Die verweste Leiche und diese Porzellanmaske. Genau. Und
das ist so krass, weil er zerstört ja nicht nur die Leben, sondern wir hatten es ja, er
schädigt
so
alle.
Viele Traumata.
Ja. Ja. Ja, aber auch hier, diese Maske hat dann wieder alle verwirrt, kam niemand auf den Gedanken, dass es BTK sein könnte. Und es hat ihn dann aber irgendwie so angepisst, dann ist erstmal gar nichts passiert. Wisst ihr bis wann? Bis 2004.
Nicht dein Ernst.
Genau. Und deswegen sage ich, das schnallt ihr ab. 2004.
Alter Schwede.
So lange konnte der, also wir sprechen hier, der hat 1974 angefangen. 30 Jahre. Und dann, also es war still um ihn, es ist auch nichts mehr passiert. Es kam später raus, er hat sich um seine Mutter gekümmert, weil der Vater ist gestorben und die war schwer krank. Also wieder, selber Faktor, keine Zeit. Und 2004, eben 30 Jahre nach dem Otero-Familienmord, gab es dieses Gedenken und dann war es 30 Jahre her, der Mörder wurde immer noch nicht gefunden. Und dann wurde er nochmal so richtig angestachelt und hat sich sogar überlegt, ein 11. Opfer zu suchen, also das nächste quasi. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren es eben 10 Opfer. Da ist aber irgendwas schiefgelaufen, weil er hat sich wohl
immer bei ihm?
Und es hat sich wohl rausgestellt, dass eine Arbeitskollegin wohl das Opfer hätte sein sollen. Er hat es nie zugegeben, aber die Dame hat sich gemeldet, hat gemeint, der war immer so komisch zu mir und sie ist sich sicher. Und er hat gesagt, es hat nicht stattgefunden, weil Bauarbeiter vor ihrer Wohnung waren. Und zu dem Zeitpunkt waren Bauarbeiter vor der Wohnung von der Arbeitskollegin.
Ihr Glück, ja.
Ja, und auf jeden Fall war er da so angetrieben und umtriebig und dachte sich so, oh, es waren ja meine Morde und hat sich da irgendwie super gut damit gefühlt, dass er ein Paket losgeschickt hat. Also wir reden jetzt nicht mehr über irgendwelche Briefe, sondern ein Paket mit dem Absender Bill Thomas Killman.
BTK.
BTK. Und jetzt hat natürlich die Polizei nach einem Bill gesucht. Absolut bescheuert, ne? So. Hieß ja Dennis Rader. Wusste aber zu dem Zeitpunkt niemand. Und in dem Paket, das da ankam, war ein Führerschein, nämlich von Vicky Wegerle, wo ich vorher gesagt habe, niemand konnte den Mord zu BTK zuordnen.
Das war die mit dem 2-jährigen Kind.
Genau. Und der Führerschein war drin und es war halt ein Schriftstück drin. Also einfach wirklich so ein Fanpaket, wenn du so willst. Dann haben die angefangen, mit dem zu korrespondieren. Und zwar hat der immer irgendwelche fotokopierten Nachrichten in Mülleimer geschmissen, hat das quasi über eine Zeitungsanzeige der Polizei mitgeteilt. Die haben das rausgefischt und so, die wollten den bei Stange halten. Ne? Naja. Also vor allem 2004, DNA, sie haben ja immer noch alle Proben. Es wurde ja fast immer irgendwo Samen gefunden, den sie ja immer noch hatten, Gott sei Dank. Oft ist es ja auch so, dass die Polizei schlampig arbeitet, aber war alles noch da. Und sie wussten, wenn sie einen Verdächtigen haben, dann könnten sie ihn festnageln, weil jetzt ist die DNA-Ermittlung einfach so weit, dass es da eine Möglichkeit gibt. Da gibt es eine Möglichkeit, genau. Und dann, ihr werdet es nicht glauben, und dann kommen wir wieder dazu, wie unfassbar blöd dieser Mann war. Er hatte es satt, über die Zeitung zu kommunizieren und über Nachrichten und über fotokopierte Infos, bla bla bla.
Das dauert ja auch alles so wahnsinnig lange.
Das war ja schon im Jahr 2004. Ja.
Und dann hat er gefragt, dann hat er denen in so einen Mülleimer eine Nachricht gesteckt, da drauf stand, Jungs, kann ich mit euch nicht über Floppy-Disk kommunizieren oder könnt ihr mich dann zurückverfolgen? Und die Polizei hat original in einer kodierten Nachricht in der Zeitung geschrieben,
Rex, das geht in Ordnung. Ja, klar.
Aber natürlich. Nein. Genau. Nein, natürlich können wir die nicht zurückverfolgen.
Die Diskette kam dann auf jeden Fall irgendwann an, diese Floppy Disk mit Informationen. Die konnten alte, gelöschte Daten wiederherstellen. Und da stand dann Dennis Rader. Und es stand die evangelische lutherische Kirche, von der wir vorher gesprochen haben, eben auch mit drauf. Gibt es doch bei diesen Informationen, kannst du bei Fotos und so auch nachverfolgen. Das hat dann dazu geführt, dass sie eben in Wichita aufgelaufen sind und haben den erstmal so ein bisschen beobachtet. Na? Also erstmal observiert, wer ist das, was macht der, wie sieht der aus? Hat er vielleicht irgendwie ein Verhaltensmuster, das uns komisch vorkommt?
Gab es da schon die Profiler? Ja, ne?
Da gab es die Profiler schon.
Die waren ja dann bestimmt mit dabei.
Ja. Das Krasse ist dann aber, um zu seiner Tochter zurückzukommen, sie haben dann einen richterlichen Beschluss erwirkt, weil sie hatten ihn so kurz vor knapp und du willst dann keine Fehler machen, dass sie dann rausgefunden haben, dass seine Tochter Carrie Rader an einer Universität einen Abstrich bezüglich Gebärmutterhalskrebs abgegeben hat. Und anhand dieser DNA konnten die sagen, dass diese Sperma von ihrem Vater war. Und dann haben sie den auf offener Straße 2005 festgenommen und haben ein Ding festgemacht. 2005. Krass, oder? Und er hat sich nicht gewehrt, der wusste Bescheid, der wurde auf offener Straße festgenommen und der hat die Polizisten gegrüßt. Und war dann sofort, ah ja, jetzt habt ihr mich.
War richtig geil.
Ja, wurde aber auch Zeit, Jungs, dass ihr mich erwischt, oder wie?
Genau. Und dann hat er alles gestanden. Der hat auch im Gerichtssaal alles gestanden. Und das Urteil ist dann wirklich am 18.08.2005, also 6 Monate nach Festnahme, ist es festgestanden in Wichita, Kansas, zu 10-mal lebenslang. Da war die Todesstrafe ja auch schon vom Tisch. Also das gab es ja damals in Kansas auch noch, aber da war es schon weg. Also einmal für jedes seiner Opfer zu lebenslanger Haft verurteilt. Also 10-mal lebenslänglich. Und die Möglichkeit einer Begnadigung ist auch ausgeschlossen worden. Also der kommt nie wieder raus. Genau, das war die Geschichte zu BTK.
Heftig.
Wurde die Tochter dann vorab informiert oder sind die einfach direkt an die Uni und haben den Abstrich geholt?
Ich denke nicht, dass sie informiert worden ist, aber die hat auch dann im Nachgang ein Buch über ihren Vater geschrieben.
Ah, okay.
Und seine Ex-Frau, die ist auch 2005 verstorben.
Ich wollte gerade eben sagen, was hat denn die Frau gesagt, nachdem das alles rauskam?
Also die waren relativ abgestimmt, wie gesagt, nur die Tochter, die hat ein Buch geschrieben. Es gibt super viele Filme über Dennis Rader. Es gibt angelehnte Serien, die jetzt nicht speziell über den Namen sprechen, aber die über seine Taten sprechen. Und wie gesagt, bei Mindhunters war der auch großes Thema. Ja, könnte jetzt heute Nacht schlecht schlafen.
Ich befürchte schon, vor allem will ich noch die Geschichte von Melanie wissen, die sie nach hinten geschoben hat und gesagt hat, erzählt sie später.
Oh ja.
Welche? Ach, mit der Unterwäsche?
Mhm.
Ja, ich hatte da mal einen Nachbarn und wir hatten oben am Dachboden so ein, ja nicht Waschkeller, aber halt oben logischerweise. Und da konntest du auch immer deine Wäsche und alles aufhängen, was ganz gut war. Und Stück für Stück ist mir dann halt aufgefallen, dass mal ein Slip fehlt oder mal ein BH. Und dachte ich mir, okay, irgendwas läuft da ganz komisch. Und habe dann durch eine andere Nachbarin erfahren, dass das ein Nachbar aus dem Haus war. Was natürlich sehr unangenehm war. Und das war auch ein ganz komischer Typ. Der war so Ende 50, Anfang 60. War schon immer ein bisschen creepy. Auch wenn der dann kam, habe ich geschaut, dass ich nicht unbedingt mit dem in einem Aufzug fahre. Und habe das aber angesprochen. Nach dem Motto, ob er einen Arsch offen hat, wenn er das noch einmal wagt, da irgendwie was anzufassen, dass wir dann zusammenrutschen.
Weißt du eigentlich, wie teuer BHs sind?
Das kommt auch dazu. Kannst mir glauben, da ich habe gar nichts mehr dort aufgehangen. Alles dann,
das ist so widerlich.
Alles dann in der Wohnung. Allein unabhängig davon, dass schon jemand deine Sachen anfasst, was gar nicht geht. Ja, aber ich wohne mittlerweile woanders und es ist alles gut.
Man hat ja dann auch irgendwie sofort so ein Bild im Kopf, was der damit macht.
Ja. Fehlt nur noch, dass er zu dir gesagt hätte, naja, dann häng halt nicht die frischen Sachen auf, gib mir halt dein gebrauchtes Zeug.
Genau. Hätte sich wahrscheinlich
gefreut. Das ist total übergriffig einfach.
Es ist ein absolutes No-Go, es ist unangenehm, es ist furchtbar widerlich. Ja, aber hat sich ja zum Glück erledigt.
So, ja, vielen Dank für eure Geschichten, ihr zwei.
Danke dir.
Ich werde nie wieder zu Hause unbefangen einfach so durch mein Haus laufen können.
Aber vielleicht schaffen wir es ja so, dass Leute einfach aufmerksamer durch diese Welt gehen.
Ja, das ist sehr wichtig.
Immer nicht schauen. So unbedarft, sondern wenn du abends auf einer dunklen Straße gehst, guck nicht in dein Handy, sondern guck auf deine Umgebung.
Du, ich war mal bei der Polizei vor einigen Jahren und habe keinen Selbstverteidigungskurs, oh, das muss ich euch noch erzählen, keinen Selbstverteidigungskurs gemacht, sondern einfach, wie du dich in gewissen Situationen am besten verhältst. Und die haben dann auch verschiedene Statistiken gezeigt und auch Stories erzählt. Und eine, die hat sich bei mir so eingebrannt, das war gar nicht so lang her, lass es vielleicht so 10, 15 Jahre sein. Und die haben Sonntagmorgen, es war so um 6 herum, haben sie einen Anruf bekommen von einer jungen Frau, die meinte, sie war gerade auf der Insel Schütt unterwegs in Nürnberg und ein Mann hat versucht, sie zu vergewaltigen. Hat sie ins Gebüsch gezogen, das sind ja immer so diese kleinen Inseln, wo da ein bisschen was drauf ist. Und hat sie da reingezogen und sie konnte sich aber wehren und losreißen und ist weg und hat eben sofort die Polizei kontaktiert. Und die haben den dann festgenommen und der hat auch sofort gestanden, dass er versucht hat, sie zu missbrauchen. Und wie die dann so Stück für Stück alle Sachen zusammengefasst haben, weil sie selbst, das ist ja auch so ein Ding, es ist ja noch gar nicht so lange her, wo auch Männerwelten rauskamen von Joko und Klaas. Und da sind sie ja auch am Schluss durch diesen Raum mit den ganzen Kleidungsstücken, weil es eine absolute Frechheit ist, dass so mit die erste Frage, also wenn eine Frau missbraucht wurde,
was hattest du an?
So nach Mojo, Minirock, selbst schuld, du kleine Schlampe.
Genau.
Was ein absolutes No-Go ist. Und die Dame aber auf der Insel Schütt, die wollte morgens einfach nur zum Bäcker und die hatte eine Jogginghose an, also war gar nicht hergerichtet. Und hat dann eben erzählt, dass sie auf dem Weg in ihren, weiß nicht, Geldbeutel oder was reingeschaut hat und da entlang spaziert ist und dann hat er die gepackt, kurz drauf, was er ihr zugegeben hat. Und letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass der Typ die Tat überhaupt nicht geplant hatte und die ihn dann natürlich auch gefragt haben, ja, warum denn ausgerechnet die Frau, kannten sie die oder sonst irgendwas? Und er meinte, nee, die sah so aus, als könnte man es mit ihr machen. Und das ist ganz oft der Fall. Und die Polizei hat dann da eben diese Statistik erklärt, dass das ganz häufig ist bei Vergewaltigung. Natürlich hatten wir jetzt das Thema mit dem Serienkiller, dass der die oft vorher beobachtet hat. Aber das ist eben ganz häufig auch passiert. Genau.
Ja.
So eine Spontanentscheidung. Und dass da die Körperhaltung ganz viel ausmacht. Und die meinten auch, niemals, egal wo du unterwegs bist, auch tagsüber, wenn es hell ist, immer gerade laufen, immer den Kopf nach oben, die Schultern runter. Wie du schon gesagt hast, Bibi, nicht ins Handy schauen, dass du einfach nicht diese gebeugte Haltung hast.
Es ist schon ganz, traurig ganz genug, dass man den Frauen das mit auf den Weg geben muss. Dass man einfach Frauen sagen muss, mach das nicht, damit du nicht zum Opfer wirst.
Ja.
Das ist das Traurige daran, dass man da immer auf die Opfer geht. Aber es ist so, du musst, jeder von uns kennt es doch, wenn er mit dem Schlüssel zwischen den Fingern durch die Nacht rennt, oder?
Absolut. Wollt ihr zum Abschluss noch eine lustige Geschichte in diesem Zusammenhang hören von mir?
Ja, yes. Machst du zu düster jetzt?
Nein, aber lustig im Sinne von, ich könnte mich über mich selbst amüsieren. Ich habe Kampfsport gemacht, viele Jahre Taekwondo, bin auch bis tatsächlich zum rot-schwarzen Gürtel gekommen.
Oh, cool. Wow.
Und hatte nie Angst, alleine im Dunkeln irgendwo lang zu laufen. Ich hatte auch keine gebeugte Haltung oder irgendwas. Und ich hatte einen Auftritt in meiner Schule und bin halt von meiner Schule aus heimgelaufen. Und bin da schon durch so eine Gegend gelaufen, wo man jetzt vielleicht, ja, es ist vielleicht nicht das Klügste, alleine als Mädchen da lang zu laufen, aber ich hatte ja vor nichts Angst, ne? Ich musste echt über mich selbst lachen, weil, so, jetzt pass auf, kommt tatsächlich ein Typ, also ich habe so meine Mappe unter dem Arm und so weiter, es ist dunkel, kommt ein Typ von der Seite, legt seinen Arm um mich in einer sehr beklemmenden Festigkeit. Da war ich 16 glaube ich ungefähr, 15, 16 sowas. Und ich sag schon so, oder sag, was soll denn jetzt der Scheiß und so, und schieb ihn schon so weg. Und er so, ja, komm her. Und wird immer aufdringlicher, immer zudringlicher, legt wieder seinen Arm um mich rum. So, und jetzt passt auf. Ich weiß nicht, wie viele Wege ich gekannt habe, ihm weh zu tun, inklusive so, dass er nie wieder seines Lebens froh wird. Aber was tue ich? Nehme meine Tasche, die an der Seite von mir hing, dreh mich um, nehm diese Tasche, hau mit der Tasche auf ihn drauf und sag, gib weh! Nimm die Beine in die Hand und lauf um mein Leben. Ich hätte diesen Typ zusammenschlagen können, war aber so gefesselt in meiner Angst, dass ich nichts anderes konnte, als diese Tasche nehmen, nach ihm zu hauen und um mein Leben zu laufen. Ja. Ich habe nicht mal mehr zurückgeguckt.
Aber das ist ja auch dieser Reflex, ob du Angriff oder Flucht einnimmst. Also dieser Überlebensreflex, den ja jeder unterschiedlich hat.
Ja.
Ob du quasi in die Konfrontation reingehst und in den Kampf oder ob du einfach wegläufst oder ob du einfach starr wirst.
Mhm.
Die Option gibt es auch, dass du dich einfach nicht mehr bewegen kannst.
Kenne ich auch noch eine Story.
Aber lasst uns doch beim nächsten Mal über genau diese Dinge sprechen, weil da fallen mir nämlich auch noch ganz viele Stories ein. Sonst artet das heute nämlich wieder aus.
Sehr gerne.
Also ein Thema für den nächsten Podcast. Es war mir eine Ehre, Ladies.
Gleichfalls. Bis zum nächsten Mal.
Dito. Wer bringt mich jetzt zum Auto?
Wir gehen zu
Wir dritt. Alle.
Okay.